was ein Gutswein ist. Ist.
Wir können immer nur von dem reden, was wir machen.
Genau.
Du kannst immer nur
also sehen. Er redet übers Meer.
Auch keins.
Doch, hast du auch.
Man löst es auch. Kein Essen ist entstanden durch ein Meer.
Ja, Entschuldigung. Also,
versteht, ist das Weingut am Meer. Da wollte ich unglaublich gerne hinfahren, so VW.
Von den Nutze.
Hi und hallo bei Born to be Wein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, diesmal haben wir eine ganz spannende Sendung für euch. Mit dabei ist der Jochen 30acker vom Weingut 30acker aus Bechtheim. Und er hat uns einen super spannenden Gast eingeladen, nämlich den Tobias Knewitz vom Weingut Knewitz aus Appenheim. Ja, und obwohl Appenheim auch in Rheinhessen liegt, unterscheidet sich dieser Landstrich schon deutlich von dem sonnenverwöhnten Wonnegau, in dem Jochens Weinberge stehen. Aber was rede ich lang? Das sollen euch mal lieber die Winzer erklären. Freut euch auf ein spannendes Gespräch, ganz viele Insights und zu trinken gibt's natürlich auch was. Wollen wir mal anstoßen? Chin Chin! Schön, dass ihr da seid. Zum Wohl!
Sehr gut. Brutal, weil das wird.
Was haben wir denn im Glas? Sehr gut, aber was haben wir?
Appenheim Riesling, unser Ortsriesling vom Kalkstein. Mhm. Jüngere Reben aus dem 100-Gulde und aus dem Eselsfahrt. Also Anlagen so zwischen 10 und 15 Jahre und eigentlich so ein sehr wichtiger Botschafter für uns.
Das sind deine Lagen, gell? Aus dem 100-Gulden und aus dem Eselsfahrt,
genau.
Sind die Lagen, ja?
Genau, richtig. Mhm. Aus diesen zwei Weinlagen. Und ein Wein, der eigentlich schon so ein bisschen verkörpert, was uns wichtig ist, der fürs Welsbachtal auch steht, für unsere Heimat, woher wir kommen. Und der das auch schön ins Glas transportiert und auch eigentlich so beschreibt, was uns wichtig ist, einfach das Thema Herkunft ins Glas zu ziehen.
Du hast dich auch stilistisch enorm, finde ich, weiterentwickelt oder verändert. Also man merkt, wenn man zum Beispiel auch Chardonnay ist ja was man ab und an auf einer Weinkarte mal von dir zum Probieren kriegt. Und da finde ich auch der Riesling ist der Art verwandt. Also man merkt richtig, ihr habt so einen Betriebsstil oder du hast das ein bisschen auch sehr reduziert, sehr, sehr, sehr zurückgezogene Weine, die sich dann öffnen. Spannend. Also das finde ich sehr, ein sehr großer Spannungsbogen, der hinzugekommen ist in den letzten Jahren bei dir.
Der Knewitz Betriebsstil. Wie ist denn der? Wie soll denn der sein? Wie ist denn der?
Ich habe noch von Herkunft gesprochen.
Nein, also ich meine,
ich glaube, gehört immer der Winzer dazu, ne?
Ja, auch.
Genau,
ne?
Immer. Also es ist immer, glaube ich, auch eine Betriebsstilistik oder eine Stilistik der Menschen, die eine Rolle spielt. Ich sage mal, letztendlich interpretieren wir ja auch irgendwo alle etwas und tun alle etwas und handeln ja auch irgendwo. Und dieses Reduzierte, dieses Zurückhaltende, nett opulent, also schon kraftvoll, aber trotzdem in sich leise, tänzelnd, elegant. Gerade in der Jugend ist uns das sehr, sehr wichtig, weil ich sag mal, wir wollen ja irgendwo auch Weine entstehen lassen oder auch sprechen lassen, die ja auch vielleicht eine gewisse Langstrecke aufnehmen können und auch eine gewisse Zukunft haben sollen. Und da dann von vornherein gleich aufgeblasen mit einem riesen Body zu kommen, mit extrem viel Körper, ist zumindest bei uns im nördlichen Teil, sage ich mal, im Welsbachtal, eher schwierig, finde ich. Also wir haben das auch schon gemacht und die Entwicklung der Weine hat mir persönlich dann da nicht so gut gefallen.
So später in der Länge sozusagen.
Genau, richtig. Ja. So in dem.
Jetzt kommt ihr ja beide aus Rheinhessen. Und was ich so cool fand, als ich schon zu dir gefahren bin, wie sehr sich Rheinhessen da so verändert. Und ich finde, so ein normaler Weintrinker wie ich erstmal denkt ja, ach, Rheinhessen, das ist alles ähnlich. Aber es ist eigentlich komplett, also allein eure beiden Regionen unterscheiden sich komplett und dann auch wieder nicht, oder wie?
Ich glaube, das ist ja generell das, was Rheinhessen so spannend macht. Wir haben ja schon eben Daniel Wagner oder sowas aus Sieversheim da gehabt. Auch da, wenn du die Sieversheim, einen Teil der rheinhessischen Schweiz betrachtest. Ja. Das ist einfach so vielseitig, das ist eine Riesenregion. Du hast wahnsinnig viele verschiedene Bodenarten, Kleinklimazone. Manchmal auch in nächster Nähe, ne? Du weißt auch, zwischen Philipp und uns sind 5 Kilometer und irgendwie fast eine Woche Reifeunterschied. Die Bodenarten ändern sich. Und wenn du jetzt dahin fährst, denkst du, bist eine andere Welt.
Ja.
Das ist ja schon
nochmal richtig
ganz,
steil auch.
Ganz anders. Ja. Es ist, und das ist ja genau das Spannende, dass du da sagst, du bist zwar in einem Gebiet, aber irgendwo lebst du dich da nochmal ganz andere Art und Weise aus, weil Sachen, die bei uns zählen, zählen da zum Beispiel gar nicht oder umgedreht.
Ja. Was sind denn dann so die berühmten Regionen in Rheinhessen? Kann man das mal sagen? Also es ist wahrscheinlich der Rote Hang da, oder?
Das ist die klassische Region von früher. Ne? Klassisch hieß es immer der Rote Hang und das Hinterland. und Bingen, okay. Ja, der Binger Raum, aber ich sag mal so, ich glaube, dieses Hinterland, in Anführungszeichen, es gab ja früher nichts außer der Rote Hang, ganz früher, das hat sich schon enorm aufgefächert. Und eben gerade, du hast gerade Bingen genannt, also Rheinhessen ist ja das Dreieck zwischen Bingen, Mainz und Worms. Mhm. Und da ist schon unheimlich viel. Musik drin, ne? Und unheimlich viel entstanden. Und auch da, wir sind in Zeiten, das Klima hat sich verändert, es erwärmt sich alles. Es gibt den Lager, wo früher vielleicht viel zu kalt war, mittlerweile aber auch die Berechtigung dafür, dass du sagst, da kommen geniale Weine raus. Mhm. Nehmen wir mal einen Scharlachberg oder sowas raus, was schon immer warme, reife Lage waren, hast du aber trotzdem in der Kante, du kannst besser sagen, du kommst von da. Finde ich, ist eine enorme Entwicklung letztes Jahr auch festzustellen. Ne?
Bei dir ist ja eine ganz warme Gegend.
Ja, ne? Der Wonnegau. Definitiv einer der wärmsten Punkte im südlichen Hessen.
Ja, so, und das ist aber auch schon so eine richtig bekannte Region. Dann haben wir einen Roten Behangen als bekannte Region. Dann haben wir die Rheinhessische Schweiz als bekannte Region. Und ihr seid so ein bisschen die Region ohne Namen, oder?
Ja, du gibst es nur gerade. Es ist das Welsbachtal letztendlich.
Das Welsbachtal.
Wir haben natürlich auf der anderen Bergseite, das Welsbachtal liegt direkt auf der Rückseite von Ingelheim, also am Westerberg gelegen. Und ich meine, Ingelheim hat schon auch seinen Namen, sage ich mal, also hat es immer noch letztendlich. Also
früher immer für Rotwein.
Immer noch, nach wie vor Spätburgunder, Frühburgunder, also da wachsen nach wie vor Top-Gewächse. Und
weiß ja von Ingelheim zu euch auch nochmal ein ganzer Unterschied.
Also 5 Minuten eigentlich.
Ja, also, aber trotzdem auch bodentechnisch, wie siehst du da?
Ja.
Würdest du dich jetzt mit Ingelheim vergleichen?
Also zumindest in der Ebene ist es bei uns eher, also das gibt es bei uns nicht, die Ebene von Ingelheim ist eher Sand geprägt, sage ich mal. Genau. Aber wenn man jetzt so den Mainzer Berg sich anschaut oder die Rückseite vom Westerberg, hat das schon gewisse Parallelen. Also das darf man oder kann man schon sagen, das Spannende halt bei uns am Westerberg oder auf der Welsbach-Seite ist letztendlich, ja, einfach diese Bodenformation, diese verschiedenen Kalkarten, die wir bei uns vorfinden. Also wir haben ja von einem Kalkmergel zu einem kreidige, pure weiße Boden, also wo Kalkleben auch eine ganz große Rolle spielt, zu einem rotliegenden, Terra Rossa Boden, roter Kalkstein, wo Eisenerz zu finden ist im Honigberg, was wir ja jetzt auch noch einmal probieren werden, zum Steinacker, der eigentlich so ein bisschen kalk- und rotliegend geprägt ist, also das ist wirklich so Einflugschneise.
Also du hast auf relativ engem Raum relativ viele Böden.
Genau, das ist halt einfach in der letzten 100 Jahre, sag ich mal, Generation von meinen Großeltern so ein bisschen in die Vergessenheit geraten, beziehungsweise man hat halt auch damals andere Prioritäten gesetzt, muss man einfach sagen, bei uns ist es steil, also es ist schon sehr steil und das habe ich dieses Jahr, das erste Jahr auch richtig zu spüren bekommen, also dieses Jahr war Schlittefahren oder Ski fahren beim Traktor in der Steilhänge, eigentlich beim Spritze immer angebracht gewesen.
Weil es so nass war.
Genau, durch diese Feuchtigkeit. Und mein Vater oder mein Großvater hat immer gesagt, der Berg macht Mensch und Tier kaputt. Also die hatten damals halt nicht die Möglichkeit, wie mir heute diese, ich sag mal, luxuriöse Bewirtschaftung, die wir ja auch schon, wo wir auch froh drüber sind, muss man sagen, dass man das machen können.
Hundertprozentig, man muss aber trotzdem zwei Sachen sagen. Also zum einen nochmal das Klima, was ich am Anfang schon gesprochen habe, was sich verändert hat, zum anderen aber auch, gehört ja zu jeder Region, auch da, Sievers haben wir damals auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Mhm. Ich glaube, das Abnahmen, du hast ja auch mit dem Jürgen Hofmann und auch die Bischels, die sind ja auch schon mit dabei, aber du hast ja auch einen sehr, sehr signifikanten Teil dazu beigetragen. Also ich habe den, ganz witzig, er ist ja 10 Jahre jünger als ich, ne? Strich genau.
Und dabei bist du ja auch noch so jung.
Und dabei bin ich ja auch noch so jung, ganz genau. Und ich weiß noch ganz genau, wir waren einmal auf dem 100-Gulde-Fest, da hatte ich damals Kunde mit dabei, das sind heute auch dein Kunde, genau, Löffelsen. Und da kam da so ein junger Kerl und mit Feuer ohne Ende, wo ich dachte, krass, was ist denn das? Und da war schon, glaube ich, 18 Grad oder sowas. Aber richtig Dampf hinten dran und da habe ich auch schon gemerkt, okay, das gehört immer dazu, was da ist und was da sein soll oder was dann zum Schluss auch ein Typ ist, der sagt, ich mache da jetzt was draußen. Du hast richtig viel Gas gegeben. Das fand ich immer wahnsinnig beeindruckend, weil ich sag mal so, ich bin ein bisschen älter, aber ich habe das für mich so ein bisschen im Bechtern beansprucht oder bei uns, wo ich einfach gesagt habe, Vollgas gebe und gucke, was passiert. Und dasselbe plus anders hast du das im Endeffekt bei euch gemacht. Ich glaube, auch da, unsere Eltern, jeder hat eine Entscheidung. Jeder kann was machen, jeder kann was ausleben. Ich glaube auch, wir sind glücklicherweise heute in der Zeit, wo es wertgeschätzt und wahrgenommen wird auch. Und wo wir uns auch ausleben können. Und trotzdem brauchst du aber noch denjenigen, der sagt, ich gebe jetzt 150% und verausgabe mich auch gern. Und werde nicht müde, darüber zu erzählen, werde nicht müde, darüber das Beste zu machen, um eine Region nach vorne zu bringen. Oder um einen Teil der Region nach vorne zu bringen. Das muss man da schon zuschreiben. Das ist schon spannend, gewaltig. Ne?
Ich würde ja mal drauf trinken, aber...
Ja, ich trinke so schnell. Da haben wir es schon wieder. Also,
was willst du haben, oder? Aber das, der Jochen hat recht, gell? Du hast mit 18, glaube ich, schon deinen ersten Jahrgang gemacht, gell? Also so super. Früh.
Ja, ich war schon ein Frühjahr. Ich muss sagen, ich hatte einfach tolle Lehrer, tolle Lehrherren gehabt, die mich geprägt haben. Und dann hat man natürlich auch tolle Eltern, einen tollen Vater gehabt, der uns auch irgendwo in unser Potenzial gesehen hat und gesagt hat, hey, mach doch einfach mal. Und das haben wir dann einfach auch gemacht. Also ich habe dann mal angefangen in meine jungen Jahre und
schon gemacht.
Genau, dann war halt so ein Stein im Rolle gewesen und dass natürlich dann auch irgendwo Anklang findet und dann auch Begeisterung bei den Menschen findet, das hat uns, ja, freut uns und das ist schön, aber das, ja.
Also Beharrlichkeit gehört dazu und ich glaube, du hast ja auch, also was man ja schon merkt, irgendwann fängst du ja auch an, das Betrieb dich an zu spezialisieren und guckst dann auch, was wie wo passt. Ich meine, wir haben vorhin gerade über Pinot gesprochen, über Riesling, aber auch über Chardonnay, was ja vor euch auch ein großes Thema ist, wo man dann auf einmal merkt, da entstehen Sachen, die gab es halt einfach vorher so noch nicht. Ne? Also auch in dem Hasche, würde ich sagen, bei euch so eine Region noch nie gefunden. Und das ist total spannend zu sehen, was sich da entwickeln kann, wenn man halt Gas gibt. Das sagen wir immer wieder, heute, wir bilden ja auch alle aus, wir haben alle Lehrlinge und sagen, zum einen müsst ihr probieren, dass ihr die bestmögliche Sache kennt, dass ihr wisst, wie gute Wein schmeckt. Und zum anderen müsst ihr halt einfach Gas geben, weil in unserem Beruf geht es ja noch viel um Arbeit auch. Nicht nur.
Uns, ne?
Nein, aber ich meine, körperlich hat
Arbeit. Ja, ich weiß,
Arbeit,
ne? Ja.
Und das ist was, was man dann schon sagen muss. Und das muss ich auch sagen, das machst du jetzt nur ja, weil es schön ist, sondern ich halte es halt einfach durch.
Aber vielleicht ist das weil das ist ja auch ein bisschen was euch, glaube ich, verbindet, so in der Geschichte, dass ihr beide die Betriebe eigentlich komplett umgebaut habt. Ne? Also eigentlich mit einer Vision rangegangen seid und, also ich will euch jetzt nicht zu nachreden, aber ich würde das jetzt mal so von außen betrachtet, sieht das so aus. Was gehört denn da alles dazu? Das ist ja, wie du so schön sagst, jetzt nichts, was man so in einem halben Jahr, also da setzt man sich ja nicht hin und spielt eine neue Software auf und dann war's das. Ne? Das ist ja wirklich, das ist ja was, was einen wirklich über Jahre eigentlich beschäftigt, oder? So ein Umbau von einem Betrieb.
Also ich glaube, da ist viel Gefühl auch dabei. Also ich spreche nur für mich. Ich denke mal, du siehst aber ähnlich. Und dann natürlich, dass man schon eine Idee hat. Ne? Also ich glaube, wir trinken alle gern gute Wein. Und zum anderen haben wir alle irgendwie Bild vor Auge, was bei uns möglich ist, beziehungsweise was wir glauben, was bei uns möglich ist, jeder auf seine Art und Weise. Und daraus bildet sich ja auch eine Idee. Du hast ja vorher gesagt, du hast tolle Lehren gehabt. Ich glaube, das hatten wir beide. Und daraus, ein guter Lehrer sagt er ja nie, kopiere das, was ich mache, sondern nimm dir das mit, was ich gemacht habe und probiere daraus, deinen perfekten Stil zu gestalten und das zu machen, was dich ausmacht, später, was dich unverwechselbar macht. Und ich glaube, auch da geht es ja immer darum, unsere Betriebe unverwechselbar zu machen. Das ist das, was das habe ich gemeint mit dem Knewitz-Stil. Das war ja gar nicht, ne? Das war positiv gemeint, weil ich einfach merke, du merkst sofort, wo es herkommt. Weil du hast klar, merkst, es ist kühl und es ist nördlicher und es kommt woanders her. Aber du merkst auch der Winzer und seine Idee hinten dran, was er sich mit seinen Weinen vorstellt. Ich glaube, das verbindet uns da auch wieder, weil das war bei mir genauso. Das schärft sich ja auch über die Jahre, das verändert sich, das hast du auch gesagt. Man ist auf einer Reise erstmal, ich glaube, von ein bisschen gefälliger, weil man es jedem recht machen will, man sich erstmal beweisen will und zeigen, dass man das kann. Und dass es jedem einfach fällt, die Sache gut zu finden, bis hin, dass man sich dann immer mehr auslebt und sagt, okay, jetzt will ich wirklich zeigen, was geht und lot auch mal Grenze aus, wo ich vielleicht auch an der Spitze Leute mal dazu bringe, dass sie vielleicht sagen, jetzt muss ich mal 2 Minuten länger drüber nachdenken. Und trotzdem aber immer noch ein einzigartiger und toller Wein für sich finden.
Ja, also ihr habt beide viel Weißwein, sag ich mal, oder? Riesling ist so euer...
95% und 55%, also sind bei uns Riesling und dann ist bei uns... Eigentlich Chardonnay, die Nummer 2 mit 25% mittlerweile. Ein bisschen Weißburgunder, ein bisschen Silvaner.
Also viel Riesling. Warum steht in den Lagen meistens Riesling?
Weil der Botschafter ist der beste Botschafter unserer Böden bei uns zumindest. Also ich würde sagen, für ganz Rheinhessen, wenn ich ehrlich bin. Also es gibt punktuell Pinot-Lagen, wo Spätburgunder sicherlich der größere Botschafter ist. Aber insgesamt würde ich für Rheinhessen schon für Riesling plädieren und würde sagen, das ist der Botschafter, der eigentlich dieses Thema Herkunft am schönsten und am besten aufgreift und dann nach dem Geschmack darstellen kann.
Wir haben ja irgendwo auch schon darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, es gibt Rebsorten, die für bestimmte Regionen oder Länder stehen. Und das ist ja genau das, wenn du über Deutschland sprichst du über Riesling, was weiß angeht und über den Pinot, was rot angeht. Und das ist ja das Glück, was wir ja wieder kapiert haben, dass wir uns zurückbesinnen, dass wir haben zwar die Möglichkeit, in Rheinhessen viel zu machen, und es funktioniert halt einfach viel, aber dass wir sagen, wir wissen auch, was uns ausmacht. Und wir wissen auch, unser wirklich oftmals traditionsreiche Lage, wissen auch, was da am besten drauf passt. Jetzt sind wir mit Riesling immer wieder mit einer Rebsorte unterwegs, bei uns ja auch 60%, wo du im Ausland für gefeiert wirst, im Inland oftmals für die Leute, das ist zu anstrengend, weil sie dann sagen, die fordert mich so viel. Klar, und das ist genau das, wo uns eigentlich die Welt drum beneidet, dass wir mit Riesling Rebsorte haben, die so viel Aromenspektrum rüberbringen, so viel Facette und Vielschichtigkeit, wie eigentlich kaum andere Weißwein-Rebsorte überhaupt. Ja. Ne? Was sie aber dazu natürlich auch deutlich fordernder macht. Und jeder sagt schon, will ich jetzt jeden Tag was trinken, was mich wirklich jetzt auch fordert, wo ich drüber nachdenken muss. Und auch der Wein, ich trinke das wunderbar weg, aber ein zweiter Teil von deinem Kopf arbeitet mit dem Wein und denkt darüber nach, und wie entwickelt er sich und wie öffnet er sich, ne, und so weiter. Und ich glaube, wenn du jetzt mal so, ohne Grauburgunder zu banal zu machen, wenn du so ein saftiges, schönes Grauburgunder trinkst, dann trinkst du halt und denkst, ja, war gut. Mhm. Weißt du? Und das, aber genau aus dem Grund, wieder zurückzukommen, ist es so gut, dass man sich so auf Riesling fokussiert. Wieder.
Ist denn, also so mal ganz generell gesprochen, ist denn Riesling eine Rebsorte, die einfach so einen Boden insgesamt total gut abbilden kann? Also auch wenn ich im Ausland bin oder aus Österreich oder so, dass ich versuche, einen Riesling zu trinken, weil ich da wirklich das Terroir besser schmecke, als wenn ich jetzt eine Scheurebe trinke oder was weiß ich. Also ist das...
Für mich ist das schon einer der wenigen Rebsorten, die in der Lage ist, das unglaublich gut zu adaptieren und letztendlich auch dann zu transportieren. Also das, es gibt sicherlich Spätburgunder, es gibt Syrah, es gibt Chardonnay natürlich auch, aber... Sauvignon Blanc ist sowas bei uns jetzt, wir machen das ja auch in kleinen Dosen, nicht unbedingt in dieser Stilistik, wie wir es machen, der Wein, der jetzt Herkunft transportiert. Mhm. Ist natürlich auch wieder hier Winzers Handwerk gefragt, also das muss ich jetzt eigentlich entschuldigen, aber für mich ist der Riesling die Rebsorte schlechthin eigentlich, die in der Lage ist, das wiederzuspiegeln, auch in ihrer Facette, also sprich nicht nur als trockener Lagenvertreter, sondern auch irgendwo als Fruchtsüßer, als Kabi, als Spätlese, als Ausles. Also diese Differenzierung in den Prädikaten und dann diese einzelnen Lagen, das ist schon ultra spannend, also zu sehen. Also Buntsandstein oder Schiefer, also das mal blind nebeneinander zu haben, irgendwie.
Die transportiert es halt gut, ne? Die transportiert es halt. Und man muss aber auch sagen, es gibt ja auch Abschnitte auf der Welt, wo halt eben Riesling nicht passt oder sowas, ne? Aber selbst, ich habe gerade Praktikanten aus Österreich, aus dem Burgenland. Und ich sagte ja selbst, Riesling ist das jetzt Netzgebiet, da gehst du halt in die Wachau oder sonst irgendwo hin. Ne? Wenn du über Rieslingböden sprichst, ne? Da wachsen halt andere Sachen. Die haben viel Rot, auch Weiß, aber trotzdem andere Rebsorte, weil es halt im Endeffekt auch da vielleicht nicht so passt. Also das muss man schon sagen. Ja.
Also gut, nochmal zurück zum Winzerhandwerk. Der Jochen hat ja auch gesagt, das, was du jetzt da auf die Landkarte gebracht hast, das ist schon... So. Oder ihr. Ich habe das aber auch sehr vollgeschenkt. Es tut mir leid.
Ich bin nicht dran schuld.
Nein, immer ich. Das, was ihr da auf die Landkarte gebracht habt, das ist wirklich jetzt noch mit ein paar anderen Winzern drumherum. Man muss ja auch sagen, dass die Presse gerade ein Loblied singt auf dich. Ja, so wie so Shooting Stars. Wie ist das so, wenn man, weil ich meine, du bist ja in deinem Weingut und dann schlägst du so die Zeitung auf und liest da solche.
Ja, also ich bin ja nicht alleine der Macher und der Tour mittlerweile, sondern da steht ja mittlerweile auch ein kleines Team hinter dran, beziehungsweise auch eine Familie hinter dran. Ja. Also das ist ja seit 2015 auch letztendlich dann mein Bruder Björn, der da tatkräftig die Idee und die Vision mitträgt. Ja. Und meine Frau, die da auch einen ganz großen Anteil mit drin hat. Und auch einfach letztendlich meine Eltern, muss ich sagen, die da einfach auch da
immer wieder. Wie läuft das mittlerweile bei euch ab? Ich habe da auch in den letzten Jahren eben, wie du sagst, ja? Familienvater und so weiter und so fort.
Ja, also da gab es muss ich sagen, ein schweres Schicksalsschlag. Also mein Vater hat 2018 einen sehr schweren Schlaganfall gehabt. Das war für uns, ist nach wie vor sehr, sehr hart und auch für mich eigentlich nicht einfach zu sprechen, weil das war eigentlich so dieser Mittelpunkt. Das war eigentlich
der Fels in der Brandung?
Der Fels in der Brandung letztendlich. Der hat uns immer gebremst. Da hat aber auch uns irgendwo gesagt, Feuer mal ins Kenji gegossen. Mhm. Ins Kenji gegossen und gesagt, so jetzt machen wir mal und geben halt mal und laufen auch mal bewusst in die Pfütze rein. Wir führen das Weingut eigentlich seit 2018 zu zweit, also der Björn und ich. Also wir haben halt 25 Hektar Rebfläche und haben das ein bisschen aufgeteilt. Der Björn ist, sagen wir mal, Schwerpunkt mehr im Außenbetrieb tätig. Mhm. Ich bin, sage ich mal, mehr im Keller, sage ich mal, tätig. Und aber wir sprechen uns in alle Bereiche eigentlich ab. Und meine Frau, die macht eigentlich Administration und hält uns von der Seite eigentlich so der Rücke frei. Und der Papa, der kommt ab und zu mal vorbei und guckt mal, aber leider ist er da nicht mehr, kann er das nicht mehr so wie vorher ausüben. Ja, aber das war schon vorher eigentlich... Ein wichtiger Part. Das ist, wie es in jeder Familie Weingut ist. Es wird bei dir genauso sein. Der Frieda, ein wichtiger Part irgendwo immer. Gerade wenn es ja nochmal um die Abendschicht ging irgendwie. Da hat der Vater immer nochmal aufgedreht, wenn wir dann Feier oben gemacht haben. Das war, ja, aber nicht nur das, also das, die Erfahrung auch. Die Erfahrung, das war was ganz Wichtiges. Nee, aber ich bin meinem Vater da sehr, sehr dankbar, dass er sehr früh das Potenzial auch in uns junge Leute auch gesehen und gesagt hat, jetzt machen wir einfach mal, machen wir. Weil ich sag mal, das kennen wir in Rheinhessen, glaube ich, bei anderen Betriebe zu Genüge, dass da irgendwo noch eine Generation da ist, die nicht abgeben möchte, die Jungs aber trotzdem Feuer und Flamme sind und eigentlich große Ideen haben und eigentlich dann so ein bisschen
ausgebremst werden. Das ist ja genau das, was ich auch immer wieder sage, was es auch bei uns ermöglicht hat. Das muss man ganz klar, auf der einen Seite ist der Wille und die Lust, was zu machen, was zu bewegen, was zu verändern. Auf der anderen Seite auch die Möglichkeit dazu. Ne? Ja. Das war ja bei mir genauso wie bei dir auch. Dass du Eltern hinten dran stehen hast oder auch Familie hinten dran stehst, dann komplett, die einfach gesagt haben, wir unterstützen das, was du da machst und wollen mitmachen und wollen einfach da zuarbeiten und wollen es nicht blockieren. Es gibt genug, wie du sagst, die haben viele Ideen und wollen was verändern, weil wir kommen ja alle erstmal irgendwie auf die Welt in unserer Ausbildung und so weiter und wollen einfach die Welt verändern. Und wenn du dann aber blockiert bist, und das heißt, jetzt wartest du, bis ich so weit bin und das darfst du nicht selten, wir haben es immer schon so gemacht und es war super. Und dann wirst du irgendwann auch mal, du wirst vielleicht noch ein paar Sachen umsetzen, aber du wirst nicht mehr alles verändern. Und bei uns ist es ja bei beide so gewesen, dass einmal der Betrieb wirklich um 180 Grad auf den Kopf gedreht hast, ne? Ja. Und irgendwie alles verändert hast. Und aber dazu was Schönes, und ich spreche jetzt hoffentlich genauso, glaube ich, auch für deine Eltern, dass man die Eltern aber auch mitnimmt, egal wie, ob sie noch mitarbeiten oder nicht. Aber die leben das mittlerweile genauso und stehen genauso immer. Meine Mutter hat bei einem bestimmten Koch und Gastronomen die Spitznamen Südkurve, weil sie immer diejenige ist, egal was sie von uns probiert, findest du es toll, findest du es gut. Ne? Oder wir haben heute Mittag so ein Rosé-Tasting gemacht mit dem Team. Und dann ist diejenige, die reingeht, unseren Rosé holt, dem dran steht und sagt, ja, sorry, was wir da probieren, das ist viel besser. und das ist schon cool. Ne? Und es gibt ja auch unheimlich viel Rückendeckung.
Und auch Auftrieb, oder?
Und Auftrieb, was du brauchst, dann auch weiterzukommen. Ne? Und auch immer wieder, wenn es auch halt eben mal schwieriger wird zu sagen, auch weiter geht's.
Ich muss sagen, ich habe ja bei deiner Mutter auch schon Weinverkostungen gemacht. Sensationell, die Ute, wie die das machen. Die ist auch ansteckend. Nein, die ist ansteckend in ihrer Begeisterung und in ihrer Liebe für den Wein und für das, wie es gemacht wird. Und ich liebe ja deinen Wein aber ich glaube, die Ute kann auch, die könnte jedem alles verkaufen.
Ich würde jede Probe immer meiner Mutter bringen.
und das ist ja eigentlich auch das größte Lob, was man kriegen kann, wenn die Eltern stolz auf die Kinder sind und auf das, was sie machen, weil also da kann Journalist XY irgendwas Tolles und Grandioses über dir schreiben, aber wenn deine Eltern nicht, sag ich mal, richtig überzeugt sind von dir und von dem, was du tust, dann das bremst dich, glaube ich, irgendwo indirekt ein bisschen aus. Und das ist was mir oder was uns unheimlich viel gibt, wenn die einfach hinter dir stehen, wenn das der Fels in der Brandung ist und da kann kommen, was will. Und
glaub mir, so Journalistenbewertungen sind auch für die Eltern gut.
Das tut denen auch gut.
Nein, das wäre dazu, oder?
Naja, das macht sie ja auch stolz.
Ja, klar.
Die lesen das ja auch gerne.
Ja, na klar. Ja, ist doch klar. Du hast ja sehr früh, haben wir vorhin schon gesagt, früh angefangen. 2010, gell, da hast du noch parallel zum Studium in Geisenheim. Jetzt war hier ja der Julian Huber und der Friedrich Keller. Die haben eigentlich gesagt, dass sie das meiste gelernt haben in Geisenheim.
Learning by drinking.
Und da warst du im Betrieb, oder wie?
Nee, ich habe mir da ab und zu Auszeit gegönnt und war dann natürlich bei wichtigen Veranstaltungen. Geisen haben natürlich Präsenzveranstaltungen. Okay. Und wenn es natürlich auch was wichtig Gutes zu trinken gab und vor allem, wenn die Partys gefeiert wurden,
was wichtig Gutes.
Ich war immer gescannt. Lohnt es sich, hier zu bleiben?
Ich glaube, ihr habt ja schon eine ganz coole Kombo, oder? Ne?
Ja, also nach wie vor noch eine großartige Kombo. Also wir sind alle sehr, sehr, ja, sehr dick befreundet und haben uns alle lieben und schätzen gelernt und trinken gut und essen auch gern.
Ich trinke übrigens die ganze Zeit schon lange.
Ja, du trinkst schon den nächsten.
Ja, dann schenken wir auch.
Honigberg 2020.
Oh, Honigberg?
Ich habe gedacht, bevor wir auf Aldriesling gehen. Wir
mal. Das ist jetzt eine Lage bei dir, eine neue Lage?
Genau, ist eine neue Lage. Das ist eigentlich die Nachbarlage vom 100-Ulm. Das ist ja eigentlich so neben dem Steinacker unsere Top-Lage.
Das heißt, wie ausgerichtet?
Eigentlich Südwest ausgerichtet, genau. Wir haben die Lage bis 1900 und jetzt muss ich genau überlegen, 76 schon mal im Besitz gehabt, aber wie das halt so ist in der Vergangenheit. Meine Großmutter waren 15 Geschwister und dann gab es so auch irgendwann mal noch mal
Abteilungen.
Also sie ist nicht leer ausgegangen, aber sie hat halt was anderes gekriegt. Und dann ist dieser Weinberg natürlich gewichen dadurch. Und da gab es dann die Möglichkeit, jetzt ja vor kurzem diese Parzellen wieder zusammenzutragen. Und das ist jetzt am oberen Hangbereich, also am Hangkopf, muss ich sagen, eine Parzelle. Die ist relativ klein, die ist 3000 Quadratmeter groß. Jetzt haben wir noch mal so ein schönes arrondiertes Stück von 2,5 Hektar, die wir jetzt nächstes Jahr anpflanzen, wo wirklich eigentlich auch so drei Viertel in der Familie war. Also wo dann die ganze 15 Geschwister halt
jeder
sein sei
Blackie. Das war früher halt, so, ne? Genau. Da wurde alles immer aufgeteilt.
Ah, ja, Realteilung.
Ja. Ja. Genau, das war bei uns auch so. Meine Großmutter, die waren drei Töchter und da wurde alles getrittelt.
Okay.
Da war jeder Weinberg, real.
Zack, genau, zack, zack, zack.
Ja. Da war ein Teil weg.
Ja. Schwierig.
Genau, und das ist eine, also das ist eigentlich so, das könnte unseren Hausweinberg werden, weil das ist so vom Weingut so 700 Meter entfernt mit einem super schönen Blick drauf und nicht nur alleine der Blick ist natürlich das Großartige, sondern das Großartige ist eigentlich der Boden. Also der Boden ist, ja, es ist Kalk und Eisenerz, was wir da vorfinden. Also rotliegende Kalk, Terra Rossa Boden und unglaublich viel Eisenerz. Und von der Stilistik sich eigentlich komplett unterscheidet, wird auch zu dem Appenheimer jetzt, den wir anfangs hatten. Appenheimer ist, wenn man jetzt direkt probiert, schon ein bisschen wärmer, finde ich. Mhm. Und das ist schon in sich präziser, sicherlich auch noch ein bisschen zurückhaltender. Also was ist jetzt gerade irgendwie vier Wochen auf der Flasche.
Wann ist das Jahr?
Absolutes Baby, das ist 20, ne? Mhm. Ja. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Bringst du das jetzt in Verkauf?
Das ist, kommt in der Verkauf,
ja. Das kommt jetzt in den Verkauf oder machst du September dann wahrscheinlich?
September,
auch,
ne? Genau.
Aber ist es für dich ein Gedanke, sowas auch in Zukunft mal zu sagen, ich lege es mal weg und gib's dann, weil es ist ja ein Wein, der schreit dir danach, lass mich
liegen zu bleiben.
Lass mich in Ruhe. Der hat viel Komplexität, viel Potenzial, aber genau das ist ja total zu noch. Du bist ja auch so, dass du sagst, ich will Langläuferweine machen, auf der anderen Seite, aber auch sagst, hier Leute, 2020, da ist er. Aber ist das dann, ist das eine Idee oder sagst du, ich will also, das so, weil ich den Leuten die Auswahl geben will?
Bist du unter uns? Du kannst ganz offen sprechen.
Entschuldigung, ich meinte zur Frage.
Nee, also wir machen uns sicherlich mit dem Thema schon viele Gedanken. Wir haben das ja jetzt mit dem Chardonnay.
Ist ja ein Entwicklungsprozess, ne?
Umgestellt. Also wir sind jetzt ja endlich mal, ich sag mal, nach dem burgundischen Prinzip, zwei Jahre danach.
Das heißt, das ist 18, muss man es.
Nee, 19. Also das kommt jetzt auch erst in der Verkauf letztendlich. Und bei Riesling haben wir es halt ganz klassisch einfach gemacht. Also da muss ich, also sicherlich, der Wein schmeckt nächstes Jahr, übernächstes Jahr und in 5 Jahren noch viel, viel spannender. Mhm. Wobei ich muss für mich einfach sagen, ich trinke auch gern mal sowas ganz frisch, ganz jung irgendwie. Also es ist auch so, dass ich frische Burgunder oder frische große Gewächse oder frische Lagenweine unheimlich gern einfach
ohne Frage, du sollst ja hinterher die Auswahl haben, ne? Also du sollst ja...
Ich muss auch sagen, momentan...
Aber den würde ich jetzt wirklich noch einen Moment stehen lassen.
Ja, aber lass ihn doch mal im Glas im
Moment. Vielleicht. Also, vielleicht. Vielleicht hätten wir den dekantieren so ein bisschen. Oder ein bisschen Luft, ein bisschen bewegen.
Genau.
Ein bisschen Bewegung. Ja.
Bisschen okay. Also drehen. Genau,
den genau drehen, Mensch, Denise. Das musst du doch wissen jetzt nach 17 Folgen.
Nein, aber die Idee ist schon da, vielleicht mit Honigberg sowas. Also wenn wir jetzt den Jahrgang 2021 ernten, vielleicht das mit dieser Lage explizit dann auch zwei Jahre später auch erst in den Markt zu bringen.
Oder ich habe das ja so ein bisschen gieksen gesagt, weil ich einfach finde, bin ich ja überzeugt davon, das machen wir jetzt in den letzten Jahren, dass man sagt, auf der einen Seite wollen wir Riesling machen, die lang haltbar sind, auf der anderen Seite geht man so zu früh raus. Und wir haben es ja dazu angefangen, dass mit dem Neubau, wo wir den Platz zu hatten, dass wir gesagt haben, wir können es wohl an der lagern oder jetzt halt auch, wir bringen hier jetzt, deswegen habe ich dabei, wir bringen jetzt erst den Jahrgang 17 raus. Also wir haben 18 vorgezogen, weil ich fand, 18 ist der präsentere und der offene Jahrgang gewesen. Es kommt auch immer wieder auf den Weinjahrgang aus. 17 war zurückhaltender und 17 bringen wir halt jetzt im November raus. Oder? Ich habe mir weiter bestellt, sorry. Aber weil ich glaube, dass auch die Weine die Zeit brauchen. Ich gebe dir aber auch recht, ich trinke auch gern große Wein, auch mal jung. Sondern ich will es zum Schluss ja auch entscheiden. Auf der anderen Seite weiß ich auch, die Weine sind am Anfang so verkappt und so jung, dass sie auch über die ersten drei Jahre brauchst du eigentlich gar nicht reden. Und dann sind sie immer noch jung, ne?
Ja.
Aber es ist, glaube ich, das ist der nächste Entwicklungsschritt, weil wir lieben es ja alle, irgendwie die Weinkarte hochzuhalten, die alte, wo deutsche Wein so groß war. Und das war auch da was gereift schon, ne? Weil man das einfach früher nicht trinken konnte vorher.
Der Duft, finde ich, ist ganz
spannend. Ganz toll. Totale, krasse Aromatiker.
Ja, ganz toll. Jochen, du warst ja jetzt nicht in Geisenheim. Jetzt hast du ja auch Zeit. Keine Zeit. Jetzt hat den Julian, der Friedrich war ja hier, jetzt hier, hier der Knebitz jetzt auch, ne? Und ich meine, die haben ja da quasi Learning by Drinking und unglaublich gute Vernetzung. Gell? Ihr trefft euch auch heute noch, so, so gut es geht, immer wieder. Ist das was, was einem fehlt, wenn man nicht... Oder ist das was, was man so im Nachhinein, wo man denkt, also dieses Netzwerk und so?
Also ich glaube, Geisenheim wäre genau deswegen witzig gewesen, weil du halt wirklich ein tolles Netzwerk aufbauen konntest. Auf der anderen Seite hatten wir das auch. Mhm. Wir hatten es über Message and Bottle damals Anfang, ne? Das hat mir auch viel geholfen. Dann war ich ja in Weinsberg und da war es auch so, das ist auch ein sehr praktischer Haufen, sag mal eher Rotwein geprägt, vielleicht ein Burgunder geprägt, aber auch da, mir ging es genauso. Wir haben Leute zusammen gehabt, haben wir jede Woche irgendwie alle irgendwie Geld in den Topf geworfen und dann haben wir uns ein paar gute Flaschen Wein gekauft und den haben wir uns genommen und dann sind wir zum befreundeten Gastronomen nach Heilbronn gefahren, mit dem haben wir uns dann...
Koch mal was!
Der hatte so einen Koch, wir haben Top-Sache probiert und haben uns ins Jenseits befördert, sag ich jetzt mal, mehrmals im Monat. Aber genau das macht es halt aus, weil dann merkst, dann sind die Leute, die genauso ticken wie du auch und darüber bereichern. Wir haben früher dann Sache getrunken, alte Philippis zum Beispiel, Köhler Ruprecht aus der Pfalz, weil halt einer von meinen Kommilitonen da sehr eng verwurzelt war. Und dann hast du halt diese alte Doppel-Auslese aus den 90er getrunken und sowas. Das hat dich sicherlich auch geprägt. Ne? Ich glaube, wichtig ist einfach, das genau das, was ich meine. Du musst probieren, um weiterzukommen. Du musst probieren, um feststellen zu können, was ist bitteschön guter Wein.
Ja.
Und es ist immer Stilfrage. Du siehst ja allein schon die Farbe von unseren zwei Weinen, wenn das jetzt
nebeneinander sieht. Unterschied?
Es ist kühl, nördlich, kühler, südlich.
Gut, es sind aber auch 4 Jahre
Unterschied. Und Unterschied, 4 Jahre, ohne Frage. Aber trotzdem, ich glaube auch da, das meine ich ja gar nicht, du musst das transportieren, was da ist. Und es ist immer wieder dann auch stilistische Vorliebe, die du hast. Du bist reduzierter. Du bist, auch wenn das für meine Verhältnisse mittlerweile auch reduziert ist, wir waren früher viel opulenter, viel mehr Standzeit und so weiter. Das haben wir auch immer mehr und mehr zurückgefahren. 17 war bei uns ein Jahr, wo wir sehr, sehr stark Fraktionen getrennt haben, auch bei der Pressung schon, um noch präziser zu sein, weil grundlegend ist ein, sagen wir mal, für uns auch wieder wärmeres Jahr war, ja, aber gute Säure hatte und wir wollten das halt einfach auch noch präziser widerspiegeln, dass es halt einfach schön reifen kann. Und wir haben aber auch natürlich gemerkt, dass die Weine die ersten Jahre wirklich keinen Spaß gemacht haben, weil sie viel zu kantig waren.
Du kannst ja auch nicht gegen der Lage arbeiten, muss man ja auch sagen. Also du kannst ja auch nicht die DNA des Wingerts komplett auslöschen. Also natürlich geht das schon,
immer wieder, wenn der Riech rein war, ich bei uns, das ist Geiersberg, guck mal aus, das ist immer so.
Mega frisch.
So, also Geiersberg 2017, das habe ich jetzt so rausinterpretiert aus dem, was du gesagt hast.
Geiersberg 2017, ich habe es vorhin sehr ordentlich handetikettiert. Genau, und die bringen wir bei uns jetzt im Spätjahr raus. Ne? Die kommen jetzt erstmal raus und immer noch blutjunge Weine, finde ich. Sie sind aber trotzdem schon von ihrer Aromatik nicht mehr ganz so reduziert, sondern sie öffnen sich so langsam. Weißt du, zum Schluss, es ist bei dir, du hast ja auch erzählt, von deiner 3.500 Quadratmeter im Honigberg. Wir machen da Arbeit mit Sache und haben mini, mini kleine Menge. Das ist ja zum Schluss nicht auch Geiersberg. Wir haben zwar relativ große Fläche, aber es ist ja trotzdem nur der kleinste Teil, den du immer reinpackst. Und du hast dann da dann 2.000, 1.500, vielleicht auch mal 2.500 Liter Tank, mit dem du arbeitest. Und dann denkst du halt dreimal drüber nach, wann zeige ich das, bitteschön, dass es optimal präsentiert. Ne? Mhm. Und auch da, wenn wir irgendwo Einzellage draufschreiben, ich glaube, da spreche ich auch für uns beide, ist halt immer das Maximum drin, was geht. Mehr kannst du aus der Lage, du selbst persönlich, aus dem Jahr nicht rausholen. Mhm. Und das sind unser Babys. Und deswegen haben wir dann halt auch gesagt, wir probieren sie halt nach und nach dann auch wirklich dem die Zeit zu geben, weil wir wissen, nach ein paar Jahren ist es halt einfach nochmal offener, nochmal präsenter als ganz direkt
jung. Am Anfang.
Aber es ist schon noch sehr primärfruchtig, also noch sehr zurückhaltend. Also
auch das genau dasselbe Spiel. Ne? Es ist einfach alles drauf gesetzt, dass es lang, lang reifen kann.
Geil gelagert. Das ist was, was wir auch immer, das ist bei uns das Thema sicherlich, wo einfach noch nicht richtig funktioniert. Wir haben zwar jetzt auch eine Schatzkammer, wo wir ja mittlerweile 20.000 Flaschen sehr gut temperiert, aber ich glaube, für so dann einen großen Korridor sich aufzubauen, sagst du, wir machen mal 5 Jahre später irgendwo die Lage auf den Markt zu bringen. Also gewisse Lagen dann auch. Ja, da brauchst du halt Platz irgendwo. Oder ich könnte mir das sogar auch mit einer Ortsweinpartie auch vorstellen. Also mit Ortsweingeschichten.
Kann auch spannend sein, wahrscheinlich.
Nicht nur im Lagenweinbereich.
Also 17 war es bei uns wirklich so, ab dem Ortswein hat alles ein Jahr länger auf der Feinhefe gelegen. Cool. Gekühlt auf der Feinhefe im Keller, weil wir es machen konnten. Ne?
Im Fass also.
Im Fass. Und dann haben wir haben hier jetzt erst im April des Jahres 19 gefüllt. Also abgefüllt, es war so lange auch noch im Fass gelegen. Ne? Und 20 liegt jetzt noch im Fass. Mhm. Überlagen haben wir kvittiert, es liegt im Tank. Also im Edelstahltank wird es gelagert, runtergekühlt, 8 Grad, Deckel drauf, auf der Feinhefe, dass es einfach in Ruhe vor sich hinreifen kann. und dann wird es nächstes Jahr gefüllt. Mhm. Und dann auf die Flasche und da kriegst du mal Flaschereife, weil die brauchst genauso. Ja. Mhm. Aber das ist Platz. Du brauchst wirklich den Platz und das ist was ich halt auch entwickeln muss, wenn du den Weg gehen willst, ganz klar. Haben wir früher auch nicht machen können.
Das ist natürlich aber auch jetzt für so einen Endverbraucher, gell? Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Wein kaufe, jetzt zum Beispiel den Honigberg, und du sagst, der wird jetzt eher besser, wenn er den nochmal 3-4 Jahre liegen lässt. Wie lagere ich den denn optimal? Also so ein kleiner Flaschenkühlschrank reicht dann nicht. Also bei meinem Verbrauch nicht. Also brauchst einen Keller.
Das Positive ist ja, du schenkst hier genug Platz. Da gehen wir gut.
Kellerkühl und konstant, das würde ich. Das
konstant dunkel.
Ja. Ja. Dunkel auch.
Ja, okay. Das sollte man schon machen, wenn sie die ganze Zeit irgendwo steht, wo die ganze Zeit Sonnen drauf, Licht drauf einfällt, ist nicht so cool. Mm. Das macht halt schon auch ein bisschen, UV macht schon auch ein bisschen was kaputt. Dafür haben wir ja dunkle Flasche, ja, aber trotzdem. Ja. Und dann konstant vor allem. Ne?
Und bestmöglich, also eine kühlere Temperatur.
Eigentlich, wenn du es jetzt mal gemäßigt optimal machen willst, 12 Grad. Ne?
Also konstant, aber, ja. Konstant, okay. Also keine Schwankungen, glaube ich.
Mm. Weil der Wein, ne, wenn er wärmer wird, drückt er, wenn er kühler wird, zieht er sich zusammen und das merkst du natürlich auch immer wieder mit dem Lufteinfluss dann auch.
Okay. Die nächste Wohneinheit wird quasi um den Keller drumherum gekauft.
Man sollte heute, wenn man Neubau plant, direkt große Weinkeller mitnehmen. Ja, das wird vergessen die letzten Jahre. Ja, die Leute haben gar keine Möglichkeit mehr, 50 Wein zu lagern.
Hast du das geplant?
Das geben wir jetzt mal jedem mit.
In schöne Keller?
Also, ja, genau, bei dir.
Also, hallo.
Nee, ich habe tatsächlich bei mir privat, ich habe damals verzichtet auf den Keller, was im Nachhinein eine doofe Idee war. Ich habe nur gesagt, das ist der hässlichste Raum, der teuerste Raum. Wir haben hier gebaut mit dem Neubau auch bei uns und das war schon eine riesen Nummer. Und damals musste ich auch so ein bisschen überlegen, was muss jetzt sein, was muss nicht sein. Deswegen habe ich auf den Keller verzichtet. Ich habe mir aber schwer vorgenommen, also ich habe einen Keller und sein alter Holzfasskeller bei uns im Ort, aber ich werde auch irgendwann sicherlich nochmal was machen, wo ich gesagt habe, ich will so einen schönen, großen Keller, wo alles drin liegt, wo du reingehen kannst.
Wenn nur du den Schlüssel hast, so ein goldenen.
Das werde ich nicht hinkriegen, aber ich will auf jeden Fall die Möglichkeit haben, dass da alles drin liegt. Ja. Irgendwann.
Ich war ja jetzt beim Philipp, habe beim Philipp gedreht und der Philipp musste kurz weg und dann hat er mir den Schlüssel da gelassen für den Keller. Und das ist so ein Schlüssel.
Du hast ja beim Philipp, klar.
Eindruck.
Ich war beim Philipp im BPS gewesen, 2013, genau.
Ja, ja. Und du hast da gelernt, erzähl mal, wir leben ja hier von schmutzigen Geschichten. Unbedingt.
Also ich würde sagen, dass das Jahr beim, oder das muss ich sagen, es waren ja nur ein halbes Jahr beim Philipp, das war für mich mit eines der prägendsten Zeiten überhaupt, weil ich habe die Grundlage in drei unglaublich spannenden Weingütern in Deutschland bekomme.
Ja.
Und habe dann die Trinkerfahrung in Geisenheim bekommen und dann kam dann war halt die Familie Wittmann oder Wittmanns an sich irgendwo, die da nochmal mich geschliffen haben ein bisschen irgendwo und da auch die Welt vom Riesling so ein bisschen erklärt haben und das war schon unglaublich beeindruckend die und auch wichtige Zeit für mich persönlich auch gewesen, muss ich sagen. Also für das gesamte Bild des Weines und
du brauchst die Leute, die dich sensibilisieren auf die Sache, ja, ne?
Absolut. Ja. Jetzt hast du gesagt, off the records, hast du gesagt, der Philipp ist unglaublich pingelig.
Korrekt. Stimmt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist was ich mir bei ihm abgeguckt habe. Ja. Und genauso pingelig bin ich auch. Du warst bei uns im Betrieb gewesen, du konntest bei uns vom Boden essen und unser Wingert haben wir uns auch angeguckt. Also die Grundlage haben wir alle und wir machen alles Mögliche, um einfach was Großartiges ernten zu können. Und dazu gehört auch eine gewisse sensible, pingelige Art irgendwo. Und
das bist du ja auch, habe ich auch schon gehört, in deinem Weinberg und im Keller und so.
Ich habe leider beim Jochen nicht geschafft. Also ich hätte es gerne mal gemacht. Aber
ich tatsächlich machen können, haben alle was gemacht. Nee, es ist bei uns genauso. Und es muss auch so sein. Ich bin froh, auch da, das haben wir auch nochmal mit dem Neubau, glaube ich, nochmal verbessert, weil wir da einfach nochmal ganz andere Möglichkeiten haben. Du kannst bei uns immer zu jeder Zeit im Betrieb und hast auch das Gefühl, du kannst vom Boden essen oder beziehungsweise es ist halt alles immer picobello. Und so muss es auch sein. Mhm. Und du musst einfach Sauberkeit, Hygiene und vor allem, dass du penibel bist. Das heißt, dass du sagst, es liegt jetzt nicht einfach irgendwas rum, hol oder sonst ein hol mal, dass ein Tank nicht voll ist, sondern es ist halt immer alles so, wie es sein muss. Und eine Weinberge zum Schluss auch, krächzen auch manchmal, sagen wir mal, Mitarbeiter manchmal sagen, muss das jetzt noch sein? Und du sagst aber, ja, du willst zum Schluss, hast du das Ziel vor Auge, dass du sagst, jeder Weinberg steht bestmöglich für dich da. Das ist von Jahrgang zu Jahrgang manchmal ein bisschen unterschiedlich. Ne? Mhm. Dieses Jahr war es sicherlich noch anspruchsvoller als in die Jahre vorher. Und trotzdem muss ich sagen, nach dem Jahr ist alles so, dass du sagen kannst, ich kann ganz entspannt in die Ende gehen. Das kann ich auch dieses Jahr wieder sagen. Mhm. Und das ist gut. Natürlich steht ein immens größerer Aufwand hinten dran. Mhm. Und wenn du da locker lässt, verlierst.
Ja. Bei dir auf der Homepage steht, du denkst disruptiv. Was bedeutet denn das? Das
bei mir auf der Homepage.
Ja. Siehst du? Aber da habe ich mich gefragt, was heißt denn das genau im Wein, also, im Weingut quasi?
Tradition ist eine, du hast ja vorhin schön von der Historie und so weiter gesprochen. Ich bin ja jemand, der weiß, Bechtheim hat auch eine Historie. Ich habe aber gar keine Lust, mich mit zu beschäftigen, weil ich mir sage, es ist zwar alles mal interessant zu hören, weil ich sage, wir sind eine Gegenwart, wir müssen die Zukunft verändern. Und natürlich prägt uns die Vergangenheit Gottes Willen und die prägt unsere Herkunft auch, aber ich glaube, wir prägen auch die Zukunft. Und deswegen bin ich eher damit beschäftigt zu sagen, wie können wir es noch besser machen oder wie können wir es noch anders machen und wie können wir noch mehr auf das eingehen, was heute ist.
Du hast ja auch den ganzen Betrieb auf Biodynamie umgestellt.
Ja. Aber das war ich ja auch nicht allein. Ne? Also ich habe angefangen und war damals, ich habe ökologische Weinbau umgestellt und bin dann auf Vorträge in den Westerwald gefahren bei den, sagen wir mal, Kirchen-Dingsbums irgendwo, wo sie sich einfach mit biodynamischem Weinbau beschäftigt haben. Total spannend. Ich habe das damals aber gar nicht umsetzen können. Ich habe dann das Glück gehabt und habe Mitarbeiterin aus Geisenheim bekommen, die ihr Diplomarbeit darüber geschrieben hat. Die hat mir dann geholfen, Pike da umzustellen. Wir haben das gemacht. Hier mit der Kupferbuckelspritze sind wir durch die Weinberge gelaufen und haben auch gerührt, hier Präparate, das hat sie gemacht. Und irgendwann ist die dann weggegangen und dann war es bei mir so, dass einfach die Entwicklung vom Weingut so stark war, dass ich das gar nicht geschafft habe. Und dann waren wir jetzt wieder an einem Punkt, dass mal Leute gesagt haben, wir haben Bock da drauf. Und das finde ich so zum Thema, auch was zum biodynamischen Weinbau gehört, ist Kreislaufdenken. Es muss auch so sein, dass auch alle Leute das leben. Und das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwie sagen, wir gucken jetzt nur noch gegen Mond, auch wenn wir wissen, was der Mond für einen Einfluss hat. Zum Schluss aber zu sagen, wir wollen es gemeinsam umsetzen, weil wir sagen, wir glauben dran, beziehungsweise das ist vielleicht auch bestmöglich für die Qualität.
Danke. Ja. Also du hast jetzt gerade da über die Spritzungen gesprochen, aber da gehört ja auch noch ganz viel anderes dazu.
Was also allgemein, das meint gar nicht nur Spritzen.
Ja, genau. Spritzen, ne? Also ich meine allein auch, also das geht ja bis zum Karton, den du umgestellt hast, dass der nicht mehr geklebt wird zum Beispiel. Also ich will mal sagen, dieses Bio-Denken ist ja...
Ich glaube, wir sind ja die Generation. Wir sind ja die Generation, der bewusst ist, dass wir was tun müssen, was zu verändern, dass es uns alle in ein paar Jahre noch gut geht. Und deswegen sagen wir schon auch, und es ist nicht nur werbewirksam, sondern sagen wir, was können wir machen, um unseren Beitrag zu leisten. Klar, wissen wir fahren auch mit einem Traktor, der Diesel verbraucht, durch die Rebe und spritzen. Und wenn es sein muss, dieses Jahr 17 Mal, weil ich einfach von der Qualität her das so will, dass ich zum Schluss gesunde Trauben habe, dann sage ich auch, ich mache vielleicht mehr, als ich muss. Auf der anderen Seite ist es die Perfektion, die da dran steht. Dann denkst du aber wieder, was kann ich machen, um es positiv zu beeinflussen. Deswegen bringen wir unseren Kompost aus und Kompost erhöht Humusgehalt. Wenn du ein höheres Humusgehalt hast, speicherst du CO2 ein. Ich sag mal, viele, viele Punkte. Ich glaube, wir haben wahnsinnig viel Schnittstelle bis hin zum Karton, wo du gerade gesagt hast, dass du einfach nur das Klebeband weglässt. Ich lasse einfach nur das Plastik am Karton weg und sage, okay, ich habe dann vielleicht nicht die Möglichkeit, dass ich einen automatischen Packer habe, der das automatisch packt und mit verklebt, sondern ich muss das händisch machen. Aber ich kann über eine Faltlasche in meinem Karton, den Karton verschließen, das glaube ich auch, gell? Und ich brauche sonst nichts. Und genauso einfach mit keep it simple, also auch mit einfacher Sache anfangen und dann aber zu sagen, wie weit können wir uns optimieren, um einfach keinen Raubbau zu betreiben, sondern halt einfach gut zu arbeiten.
Ja, das versucht ihr auch zu machen, ne?
Also wir stecken da noch in den Kinderschuhen. Also wir sind da noch, also ich sag mal, wir sind über das Schwangergehen hinaus und sind jetzt quasi letztendlich in den Kinderschuhen.
Bin ich froh, dass wir über das Schwangersein hinaus
sind. Wir sind jetzt ja mitten in der Umstellungsphase zum ökologischen Weinbau, machen das aber auch schon seit 2016. Und jetzt kommt ein Spruch, den auch immer mein Vater gesagt hat, Bub, du kannst nur... Ja, endlos ist. Also du kannst nicht drei Klöße auf Endschlag essen. Das war auch so ein Prinzip, das uns der Papa immer gelehrt hat. Und
ihr seid gerade in der Zertifizierung, ne?
Genau, richtig.
Das ist ein richtiges Jahr ausgesucht.
Ja, das ist das schwierigste Jahr überhaupt.
Genau. Also, Dinge auch
bist schon. Noch jung, du hast das. Nein, ich glaube...
Jochen kriegt so was Väterliches plötzlich, oder? Ne? Was ist los mit dir?
Ja, ich hab jetzt die 4 von dran stehen, ich bin jetzt witzig. Nein, wir sind ja schon schnell und versuchen, Sachen schnell zu verändern. Wir sind aber heute auch in einer Zeit, die noch viel schnelllebiger ist. Ne? Heute heißt es so, gründest ein Startup und bist einen Monat später Unicorn, was eine Milliarde wert ist. Ja. Und ich glaube, das spricht so komplett gegen das, was wir hier machen oder beziehungsweise einfach, das ist so, der Kontrast kann nicht größer sein, weil wir einfach alles, was wir machen, halt mit viel, viel Zeit machen. Wir sprechen ja oft drüber, je älter der Weinberg, umso besser die Qualität. Wenn wir heute einen Weinberg pflanzen, dann ist er 15 Jahre so weit, dass wir im Endeffekt die Qualität haben, die wir haben wollen. Und genauso musst du es halt auch mit deiner Entwicklung sehen, dass du hinher sagst, okay, ich weiß, wo es hingehen soll, aber ich mache es Schritt für Schritt, um auch nicht den Anschluss zu verlieren, weil ich weiß, wenn ich Fehler mache, büße ich gleich wieder Jahre ein.
Mhm. Wo du gerade den Chardonnay vor dir stehen hast, den du da gerade aufmachst. Ne? Deine Freunde Friedrich und Julian haben gesagt, sie hätten dich jetzt langsam mal endlich auf Chardonnay gehoben, Tobias. Und in der Tat, wir machen einen Chardonnay auf. Aber ich habe von dir so ein Zitat gelesen, da hast du gesagt, rennen für Chardonnay, aber brennen für Riesling.
Ja, es ist so. Also der Chardonnay ist eine ganz, ganz wichtige, großartige Rebsorte für uns. Aber jetzt kommt mein altbewährter Spruch, es ist eine Rebsorte, die in aller Welt wächst. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Thema Herkunft. Das, was uns beide verbindet, was uns beide so wichtig ist, dass wir das, was Deutschland, was Rheinhessen in Zukunft vielleicht auch ausmachen wird, da spielt der Riesling die oberste Geige. Und ich bin einfacher Riesling-Kind und das sind auch so Themen, wo man uns ein bisschen aufstacheln können.
Gut, die können aber kein Riesling. Ja. Also, nein, das muss man ja, das wissen sie ja auch. Das ist ja fairerweise so, dafür können sie einfach grandios gute Burgunder und Pinot wie Weiß machen. Das ist aber richtig, es muss ja an die Region passen. Ich glaube, wenn du hierher kommst, musst du einfach Riesling leben und lieben. Ne? Hingegen, ich habe jetzt gerade eben 2019 Chardonnay Reserve reingehoben. Das ist schon ein Brett, gell? Wenn du da reinriechst, denkst du, alles klar.
Das duftet schon geil auch.
Aber auch da, das muss ich ja gar nicht torpedieren, sondern das ist ja was begleitet. Also mir trifft es ja ganz oft, die Leute, die sich viel mit Riesling beschäftigen, sind auf der anderen Seite große Burgund-Fans. Mhm. Das heißt, beschäftigen sich damit, weil es schon auch sehr, sehr viel Eigenständigkeit hat und sehr, sehr viel Extravaganz. Ich glaube, das ist eher Ergänzung. Ne? Und ich glaube, in einem guten Riesling-Produzent findest du auch immer ein guter Chardonnay-Produzent. Natürlich, wenn man noch viel Chardonnay probiert und weiß noch, wo er stilistisch hin will.
Und ein Liebhaber vor allem, ein Liebhaber für Chardonnay.
Ja, total. Aber auch da wieder jeder mit seinem eigenen Geschmack.
Ihr macht seit 2014 Chardonnay? Also, dein Vater hat die Reben schon gesetzt?
Papa hat Rebe gepflanzt 1998, 2000, 2001. Er hat ja vieles gepflanzt in dieser Zeit, wo wir noch nicht mitsprechen konnten. Aber das ist einer der wenigen Rebsorte, wo wir einfach gelassen haben und wo wir richtig viel Spaß einfach mit haben. Und wo ich jetzt auch zurückkommen muss, wo einfach der Friedrich und auch der Julian und einfach auch so diese Clique mir vielleicht auch so ein bisschen den Weg gezeigt haben. Also ich meine, ich bin durch dieses erste Mal noch Burgund gekommen irgendwo, hab gesehen, was eigentlich großer Kalk-Chardonnay, also Chardonnay, der auf dem Kalkboden wachsen tut, auch kann. Und muss jetzt für mich persönlich auch sprechen, ich habe auch relativ viel für den Riesling lernen können. Also
100% gebe ich dir recht.
Ja, sag mal was zu dem Wein, ja, genau.
Also wenn du jetzt blind da reinriechst, würde ich jetzt nicht gerade sagen, dass man rheinhessische Chardonnay
probiert. Das ist aber Rheinhesse. Ja, das ist genau dieser Punkt. Das ist das,
nein,
was mich
blind reinriechst. Man muss ja immer sagen, man vergleicht ja, das ist eher Kompliment. Weil man vergleicht ja erstmal und sagt mal, große Chardonnay muss Burgund sein. Die Urmutter der Burgunderweine, sagen wir mal, der Chardonnay ist, wie wir sie trinken, kommt halt einfach mal daher. Und das sehe ich als großes Kompliment, wo ich sage, Wahnsinn, wenn du siehst, was mittlerweile hier wächst, was hier gedeiht. Und natürlich ist es frankophil gemacht. Und das muss man einfach sagen, das mache ich ja genauso. Wir nehmen uns ganz bewusst Fässer aus Frankreich, von den Tonnerien, die einfach wissen, mit der Rebsorte umzugehen, die wissen, wie sie getoastet werden müssen, wie die Hölzer getrocknet und gelagert werden muss, dass es passt. Und das ist aber immer nur ein kleiner Teil. Und natürlich merkst du auch da noch, wo es herkommt, finde ich, ganz klar. Aber es ist von der Reduktion und von der Eigenständigkeit ist schon super, super spannend. Auch beim Julian seine Chardonnays, die wir probiert haben, merkst du ganz klar Baden. Ganz klar Baden, auch von der Wärme und so weiter, das ist kühler.
Das hier ist kühler.
Das ist kühler. Ja. Aber ich finde es ein super, super spannendes Chardonnay. Ich finde das Thema Reserven die längere Zeit im Fassland, ne? Tut ihm wahnsinnig gut, weil du merkst, der Wein ist nochmal ein bisschen ausladender und ein bisschen, er hat die Reduktion und hat trotzdem diese bisschen Breitschultrigkeit, was ich sehr mag.
Diese Komplexität einfach am Ende. Ja. Also das haben wir dieses erste Jahr. Früher waren wir ein bisschen kürzer im Fass gewesen.
Ja, ist gut. Kann man gut.
Richtig gute Wein.
Würde ich noch mal drauf trinken. Wie wichtig ist denn tatsächlich heute die richtige Rebe, der richtige Klon, den ihr habt?
Das ist schon sehr, sehr wichtig. Also schon sehr, sehr wichtig, weil du kannst, jetzt gerade bei Chardonnay gibt es ja den tollen Duftklon. Ne?
Den tollen Duftklon?
Du durftest ab 91 in Deutschland Chardonnay pflanzen. Und Gott sei Dank war es Anfang der 90er Jahre so, dass dann wirklich klassisch burgundisches Material gepflanzt wurde, weil viel anderes nicht da war. Dann ging es aber los, dass ich gesagt habe, ja, der Chardonnay ist ja so wenig aromatisch. Wir sind jetzt hier in Deutschland, da muss ja ein bisschen fruchtiger sein. So. Und dann haben die in Chardonnay-Reben gepflanzt, die so ein bisschen feilschen Ton hatten. Nur der feilsche Ton ist so penetrant, dass der eigentlich immer überall durchkommt. Da hast du teilweise Weinberge, da ist dann irgendwie ein paar Reben in der Reihe oder eine Reihe immer mit einem bestimmten Duftklon gepflanzt. Wenn du das hast als Genetik, kannst du nehmen, kannst rausreißen, weil es macht überhaupt keinen Sinn. Wirklich. Okay. Ich habe teilweise auch mal mehr, auch einen Bewirtschafter von uns, mit dem auf genial steinreiche Kalksteinboden, der Weinberg sieht toll aus, und dann probierst du was raus und denkst,
Scheiße.
Und da ist es halt zum Schluss so, ich glaube, deswegen sind wir eher so, dass wir auch, wenn wir über Rebselektion nachdenken, dass wir nie darauf getrimmt sind, Reben zu nehmen, die aromaheischend sind, sondern eher halt immer wirklich die, die wirklich die Bodenart widerspiegeln. Und da muss ich auch sagen, da nehme ich halt die Genetik, die klassisch ist, die einfach nur die nichts anderes ist, als die eine schöne Chardonnay ist, ohne groß aromentechnisch aktiv zu sein, weil das macht der Boden. Okay. Und wenn du das gepflanzt hast, und dann je älter, umso besser. Ich glaube, das ist auch ein Riesenpunkt im Burgund. Die haben einfach Rebstöcke und uns ging es genauso. Wir waren auch im Burgund, der Philipp, der Stefan und ich. Und dann sind wir erstmal irgendwie den ganzen Tag durch den Montrachet gelaufen, um uns zu erschließen, wie diese ganze kleine Parzelle zusammengehören. Dann siehst du wirklich, wie da die Bodenart wechselt. Okay. Und immer auf ganz, ganz anderen Rebstöcken.
Mhm. Also das Alter spielt eben auch eine Rolle. Schon, ne? Ja, ist schon wichtig. Ihr habt ja eine Rebschule. Ihr züchtet
Reben. Stimmt,
ja. Ja, genau. Ja. Wo kommst du denn da, also sehr worauf praktisch. Kommst du da an? Weil wenn du das jetzt gut vermarktest, kauft ihr ja auch wahrscheinlich gibt's gleich
schon,
ein.
Gibt schon Knebels, Chardonnay-Glon.
Also wir haben in der Tat eigene Selektion, die wir selektioniert haben. Ja.
Was ist die Basis davon?
Was die Basis, da ist was aus Burgund dabei, da ist aber auch was aus eigenen Vignette dabei, muss man sagen. Also die Parzellen, die der Papa angepflanzt hat, sind Cremant-Klone, also eher großtraubig, und auch Champagner-Klone, also eher ein bisschen gepackter, aber auch eher etwas grüner. Also bin ich auch sehr froh drüber, weil das ist zumindest heute die Basis dieses Weines. Und da ist Säure ein Riesenthema irgendwo, weil dieser berühmte Duftklon irgendwo ja gar keine Säure hat, eigentlich mehr Muskat-Chardonnay ähnelt als alles andere. Nee, aber das Thema Rebveredelung, Rebschule oder wie nennen wir es, Rebenmanufaktur ist für uns, oder besser gesagt für meinen Bruder, für den Björn, ein Riesenthema. Also das ist eigentlich so unser zweites Standbein. Und da ist schon auch so ein Schwerpunkt bei uns zu erkennen. Riesling, Chardonnay, Spätburgunder, also das sage ich mal, also da läuft es auch, also was bei uns betrieblich wichtig ist, ist eigentlich auch von der Rebschule wichtig. Also dass die Leute da auch Rat suchen. Und nicht jeder hat vielleicht den Blick und die Vision zu sagen, ich fahre jetzt unbedingt ins Burgund und da hin und guckt mir alles letztendlich an. Da haben wir, würde ich sagen, mittlerweile gute Erfahrung. Und da das ja in der Familie schon auch eine Riesentradition ist, also meine Großmutter hat das mitgebracht. Wir haben seit der 40er, also schon fast über 80 Jahre Rebveredelung. Und das muss man auch sagen, war auch irgendwo die Basis und der Grundstück, auch der finanzielle Grundstück unseres Weingutes letztendlich gewesen. Also ohne die Rebschule hätten wir auch manche Spielereien in unserem Weingut nicht machen können. Da sind wir deswegen schon sehr, sehr dankbar. Aber wir fühlen uns da super wohl, weil es auch ein unglaublich spannender Ausgleich auch ist, irgendwie muss ich mit dem Thema Klone-Selektionen zu beschäftigen, mit Genetik. Und wenn man dann auch coole Kollegen hat, mit denen man dann auch spricht und dann sagt, hey, darf ich mal vielleicht in deinem Vineyard mir ein paar Rebstöcke irgendwo markiere und dann auch mal da das beobachte, wie sich das dann über vielleicht 2-3 Jahre verhält, ist das schon spannend zu sehen.
Voll, und dann auch. Also du hast jetzt ein Feld.
Frage, erst recht.
Ja, aber du kaufst jetzt ein sozusagen. Worauf achtest du?
Auf die Unterlage und auf die Selektion.
Die Unterlage und die Selektion.
Es ist ja so, dass wir in Deutschland und in Europa die Reblaus hatten.
Ja.
Und die Reblaus hat ja den europäischen Weinbau mal zum Erliegen gebracht. Das war schon eine Zeitdatum, warst du vielleicht, ich weiß es nicht mehr.
Anfang 20. Jahrhundert, also irgendwann so um 1900 war das gewesen.
Also es war auf jeden Fall so, es gibt einen Schädling, der hat einen langen Rüssel, mal grob zu sagen. Und der sticht quasi in die Rebe rein und zieht er aus dem Herz raus, kann man sagen, aus dem Mark. Ne? Zieht er quasi die Nährstoffe raus und dann geht's kaputt.
Ja.
Und dann hat man die auf die Amerikaner-Unterlage gepfropft, weil ganz einfach die Amerikaner-Unterlage einfach nur ein bisschen dicker ist und der Rüssel nicht lang genug, dass er in die Mitte kommt.
Unterlage heißt Stamm.
Auch eine wilde Rebe. Ne? Ja. Also wenn man so will, eine wilde Rebe, das schmeckt rein theoretisch gar nicht. Mhm. Und man hat dann darauf, war irgendjemand schlau, der gesagt hat, ich pfropfe auf die Wurzel, rein theoretisch auf die Unterlauf, auf die Wurzel, pfropfe ich das Edelreis, was dafür zuständig ist, dass man gute Trauben bekommt. Ne?
Okay.
Weil die Amerikaner-Unterlage so, glaube ich, das schmeckt egal. Das ist ja irgendwie.
Die ist doch, glaube ich, gar nicht Trauben dran.
Die
bildet quasi aus, aber die fallen irgendwann ab, letztendlich.
Auf jeden Fall ist es halt so, dass du dann aber trotzdem sagen kannst, wenn du eine stark wachsende Unterlage hast, beeinflusst natürlich auch obendrauf das Edelreis.
Mhm.
Wenn es zu schwach wachsend ist für den Boden, kann es genauso nach hinten losgehen. Du musst halt einfach überlegen, was ist für deinen Standort das Richtige.
Mhm.
Und es gibt natürlich da auch immer die Standardformel, die es gab. Und ich glaube, wir sprechen ja auch immer dafür, dass wir sagen, wir weichen ein bisschen vom Standard ab und überlegen halt spezifisch für den einzelnen Boden, was ist das Richtige dafür.
Könnte Jochen dich jetzt anrufen und sagen, pass mal auf, Tobias, zücht mir mal die perfekte Rieslingrebe. Keine Ahnung, wenig Ertrag oder wenig Ertrag, weiß ich nicht. Wie wäre die perfekte Rieslingrebe?
Kann ich gar nicht sagen, wenig Ertrag, ne? Weil ist auch da so, ich glaube,
lockerbärig.
Als ich in der Lehre war, ne, das ist ja schon lange her, da ging es vor allem darum, die Rieslingreben reif werden zu lassen, dass du reife Trauben hattest. Heute geht es oftmals darum zu sagen, was kann ich machen, dass ich sie langsam reifen lasse, weil reif werden sie in jedem Fall.
Auch Säure.
Und Säure.
Und Säure noch
haben. Ja, okay.
Genau.
Okay.
Also deswegen meine ich, um Frische zu bewahren.
Ja.
Und dann auch Wuchsverhalten. Ja? Wir hatten mal mehr Wasser, jetzt haben wir weniger Wasser. Wie muss ich vielleicht dann Reben auch darauf einstellen? Also ich glaube, das hat nichts mehr von damals und heute.
Thema Unterlage ist ein Riesenthema. Das wird in den nächsten Jahren. Also ich meine, wir lieben und schätzen alte Reben unglaublich sehr.
Mhm.
Aber wir als Weinguten, ich glaube, es gibt mittlerweile auch einige, die opfern auch gerne mal sehr all die Parzelle, weil sie einfach nicht mehr vom...
Essen muss.
Weil es einfach nicht mehr klappt, sage ich mal. In dieser neuen Zeit, in dieser neuen Klimazeit, muss man es ja aber sagen. Also in den Extremen, da kann, ich sage mal jetzt mal spezifisch gesagt, 5 BB oder manch eine SO4 kommt einfach nicht mehr mit irgendwie nach 50 Standjahren. Und da geht es wirklich um andere Themen, die vor 40 Jahren in südlichen Klimaten einfach die Unterlagen.
5 BB ist die Unterlage zum Beispiel eine sehr starkwüchsige Unterlage, die richtig, richtig Dampf hat. Und SO4 ist so eine Standardunterlage, die wir haben, die aber auch dazu neigt, dass die Weine ein bisschen wärmer werden.
Mhm, okay, aber was wäre denn dann jetzt die perfekte Rebe, die du dir wünschen würdest?
Also wenn wir es uns wünschen würden, würden wir uns, glaube ich, alle wurzelecht wünschen. Aber das dürfen wir halt nicht machen wegen der Reblaus. Ne? Also, das heißt, das ist einfach die Rebe. Früher wurde man die Rebe einfach, und es gibt ja auch so, dass wenn man einen Stock fehlt und der alte Winzer geht
Ausleger.
Hin, macht einen Ausleger, genau, von der anderen Rebe, zieht dann, es riecht einfach einen langen Trieb, rudelt in den Boden ein, dann wartet er, bis das Wurzelwachstum da ist, und schneidet es irgendwann ab, und dann hast du halt neue Rebe. Ne?
Aber da könnte dann die Reblaus dran gehen.
Exakt, deswegen darfst du es nicht machen.
Okay,
und dann ist es für uns halt das Thema, was können wir machen, dass wir trotzdem halt einen guten Einfluss haben auf Wuchs, auf Ertrag, wobei der Ertrag auch schon signifikant von der Selektion abhängt. Da gibt es ja auch viele Selektionen, die wir mittlerweile pflanzen, entweder von ganz alten Selektionen oder halt eben auch von alten Stöcken, die wieder selektioniert wurden. Da gibt es Vielfalt ohne Ende.
Und das oberste Prinzip ist am Ende aber auch der Mensch wieder. Also auch das, was wir die ganze Zeit hier eigentlich bespreche, irgendwie, wie gehe ich weinbaulich damit um, wie kümmere ich mich um mein Reb, also das sind riesen, riesen Themen, weil ich sag mal, du kannst die beste Genetik haben und der beste Klon am Ende irgendwo haben, wenn du dich nicht drum kümmere,
wenn du nicht weißt, wie du damit umzugehen hast.
Genau, dann wird das, sage ich mal, im Endeffekt nichts oder vielleicht genauso, wie wenn du...
Oder wenn du gerne, jetzt mal ein Beispiel, wenn du gerne ein guter Rosé machst zum Beispiel. Mhm. Du willst eine schöne, frische Rosé und dann pflanzt du halt irgendwie einen Burgund-Pinot-Klon, wo nichts drin hängt und total verrieselt kleine Beeren, der wirklich auch relativ schnell kraftvoll reif wird. Der Rosé wird nie schmecken, hingegen wird es eine perfekte Pinot geben.
Okay.
Das musst du halt einfach wissen, was du machst. Ne?
Du musst einfach wissen, was du hast. Und
du musst wissen, wo will ich hin, was habe ich vor und danach musst du gehen.
Die Grundlage plus der Mensch, sage ich mal, das sind die wichtigen Faktoren
und die Möglichkeit abzuwägen. Und du interpretierst ja immer die Möglichkeit von der Lage.
Ja.
Was macht die Lage aus?
Hast du eigentlich so einen 100 Gulden mal mitgebracht heute? Steht der da drin?
Dafür hat er den Honigberg.
Dafür habe ich Honigberg
mitgebracht. Aber ich wollte nochmal auf den 100 Gulden eingehen, weil du hast auf die Lage bist ja besonders stolz, hast du gesagt. Und es gibt auch so eine Art Winzergemeinschaft, wo ihr den 100 Gulden promotet. Da können wir auch den Honigberg dazu trinken, da bin ich mir sicher.
Wir feiern den 100 letztendlich. Also das Ganze ist entstanden eigentlich an dem Tag, wo du da warst. Okay. Genau.
Also der Jochen ist es wieder schuld.
Das war damals entstanden durch Manfred Lühr, Gourmillot, Deutschland, Verkoster Rheinhessen letztendlich. Und der hatte öfters mal in Rheinhessen in verschiedenen Lagen Verkostung geplant. Mhm. Und da war wiederum mal eine Verkostung im 100 Gulde gewesen und haben wir gesagt, jawohl, dann machen wir mit, wie auch immer, und zeigen da unseren 100 Gulde und feiern letztendlich den 100 Gulden. Und dadurch ist eigentlich so dieses Appenheimer 100 Gulden Picknick entstanden, Anfang September. Wir haben eigentlich im Herbst mindestens jede dritte Tag, wenn es der Herbst, sage ich mal, auch hergibt, bei jedem Winzer mal eine Grillage und dann wird der 100 Gulde schön gefeiert, auch im Glas gefeiert und sich ausgetauscht und einfach Spaß gehabt. Und
ihr seid schon eine coole Gemeinschaft, ne? Das muss man schon sagen.
Also jeder versucht eigentlich im 100 Gulde so das Bestmöglichste rauszuholen und ist auch stolz, wenn er dann eine Flasche 100 Gulde abfüllt und steht der Name drauf, dass es auch das Bestmöglichste dann auch repräsentiert.
Aber ihr habt es irgendwie renaturiert und dein Vater hat deutlich gefragt, ob du einen am Sträußchen hast, dass du da...
Das ist jetzt das steile Stück letztendlich. Das ist jetzt Parzelle Aufland letztendlich und da hat man wirklich eine...
Ich nehme
Riesling von dir, bitte. Das ist quasi die oberste Gewann im 100 Gulden. Ja. Das ist eine Parzelle, die ungefähr vor 30 Jahren so ein bisschen der Natur
überlassen wurde,
beziehungsweise die Natur hat es einfach zurückgeholt sich. Wir hatten das Glück und hatten die Möglichkeit, dieses Stück wieder zu kultivieren vor ungefähr 4 Jahren. Und das ist wirklich so steil. Und da hat uns der Papa gesagt, also wenn er das erlegt, da seid ihr nicht mehr ganz dicht im Hirn. Aber er hat es am Ende dann auch mitgegangen und mitgetragen.
Mhm. Okay.
Zumindest die Anfänger hat er zumindest begleitet.
Mhm.
Und wir denken oder wir hoffen, dass da großartige Traube wachse. Und da freuen wir uns dann, diese Herkunft in ihrer Einzigartigkeit auch.
Und das ist die kalt geprägteste Lage Deutschlands, ist das so?
Das wird gesagt. Es wird auch, also...
Wer legt sowas fest?
Es ist auch dokumentiert letztendlich. Mit über 45% freien, verfügbaren Kalk. Das haben wir auch selbst, sage ich mal, dokumentiert. Also wir haben Bodenprobe gezogen. Ich denke, es gibt in Rheinhessen einige Lagen, die so kalk geprägt sind und die auch...
Was macht denn der Kalk im Wein?
Kalt.
Ich muss mal dumme
Spruch ziehen. Ah ja, gut. Ja, aber er macht mineralisch. Was macht er?
Der Kalkriesling ist generell im Vergleich zu einem Schiefer, zu einem Buntsandstein, eine neue Rieslingart, die hervorkommt. Wir haben oft eine unglaublich spannende Cremigkeit, eine cremige Säurestruktur, die nicht so hervorsticht, wie jetzt beispielsweise von einem säuerlichen Boden. Also oftmals ist ja Schiefer säuerlich und auch Buntsandstein ist säuerlich. Und ich meine, der Kalk ist eigentlich eher basisch und wird Säure vertragen.
Also mega gesund, statt Basikalk, Riesling.
Vielleicht muss man es nochmal dazu sagen, was ist das, neue Art oder nicht? Deswegen spreche ich immer bei uns vom burgundischen Riesling-Stil, weil oftmals wächst Riesling auf saure Böden. Ne? Jetzt gehen wir Pfälzer teilweise, aber auch die Mosel, die Nahe teilweise, wo du halt auch viel Schiefer hast, du hast Vulkangestein. Und dann kommen wir mit unserem eigentlich relativ entspannten Kalk. Und Kalk ist ja im Endeffekt halt auch Eberrebs, deswegen pflanzen wir ja auch Chardonnay oder Sachen, weil es einfach zu Burgunder unheimlich gut passt. Und es gibt im Riesling eine wahnsinnige Geschmeidigkeit, finde ich persönlich. Das macht das eigentlich mit dem Kalk. Was aber dazu führt auch, dass er nicht im Ausbau oder Anbau für uns, aber speziell im Ausbau die Stabilität hat. Zum Beispiel ein Moselwinzer, der legt so ein Fass Riesling, sein Fuderfass, und das geht dann vielleicht mal 2 Jahre spontan vor sich hin, dann passiert gar nichts.
Okay.
Bei uns 2 Jahre ist es undenkbar, weil wir einen viel, viel höheren pH-Wert haben, also weniger Stabilität.
Mhm.
Und dadurch müssen wir halt viel, viel mehr darauf achten, was aber den Wein trotzdem hinterher geschmeidiger macht. Wir können die Weine trockener ausbauen und haben trotzdem mehr Harmonie drin. Mhm. Hingegen manchmal Weine, die vom Schiefer oder von eher Vulkangestein kommen, vielleicht schon auch manchmal ein bisschen das ein oder andere Gramm Restzucker brauchen, um die Harmonie zwischendrin zu haben, dass sie nicht so scharf sind.
Ja.
Das ist schon was super Spannendes.
Wobei, also ich sag mal, der Kalkriesling schon auch seine Heimat hat. Also das ist oftmals auch so, was, wenn man bei Köhler Ruprecht irgendwo denkt, Saumark, oder es gibt im Elsass ja auch einige große Kalkrieslinge, also jetzt 30 Jahre und älter, muss man sagen. Also ich meine, diese Historie in Rheinhessen vom Kalkriesling...
Es ist nichts Neues, ohne Frage, aber es ist ein ganz, ganz eigener Typ.
Richtig, ja.
Okay, Geschmeidigkeit.
Lecker.
Lecker, einfach lecker. Und jetzt haben wir 9 Riesling im Glas, gell?
Genau.
Ah, jetzt
haben wir die Lagen gewechselt am Westhofen. Kirschspiel 2017. Mhm. Wir haben ja eben Bechtheim, ich habe vorher Geiersberg gemacht. Geiersberg ist sehr rauchig, würzig, verwittertes Kalkstein, sehr warme Lage. Mhm. Jetzt gehen wir auf eine der kältesten Lage bei uns. Osthang, Kirschspiel, Kalkstein, auch da wieder, Kalk. Mhm. Du kennst die Lage aus deiner Lehrzeit. Es ist, ich finde,
ist das Westhofen oder Bechtheim?
Westhofen, mhm. Eine super spannende Lage. Klein, gar nicht so groß. Mhm. Aber ich finde, die wächst halt einfach langsam, stetig. Du hast trotzdem unheimlich viel von der Weine, der reife Frucht ohne Ende jedes Jahr und wächst trotzdem ganz, ganz langsam. Viel Saftigkeit. Und also wenn du mich fragst zum Thema Rieslingstil, klar, die hat viel Frucht. Und ich schätze den Geiersberg sehr durch seine rauchige Eigenart. Ist aber direkt, was nach dem Geiersberg kommt, für mich immer der Kirschspiel. Moorstein ist der größere Name, ist ein großer Wein. Aber Kirschspiel ist immer was, wo ich finde, es hat so viel Finesse und Feinheit und irgendwie auch so eine fruchtige Eleganz, was ich sehr, sehr mag und sehr schätze. Und das ist ein toller Weinberg. Die Rebe sind da tatsächlich gar nicht so alt. Also wir reden hier über 13 Jahre alte Reben, was für Riesling ja, ich habe immer gesagt, eigentlich unter 15 Jahren passiert bei uns nichts. Der Weinberg war nur von vornherein so gut, dass wir gesagt haben, okay, irgendwas läuft da ganz richtig, das machen wir einfach. Gucken natürlich, dass wir niedrige Erträge haben, aber bei uns nicht mehr wegzudenken.
Der ist auch ganz toll, der ist aber jetzt schon schön trinkbar, oder?
Ist das ja aus dem roten Teil? Also Kirschspiel kann ja zum Teil auch ein bisschen rot
aussehen. Wir haben, es ist absolutes Kernstück, und zwar, du hast ja das Julius-Türmchen. Und da haben wir eine junge Parzelle, die wir jetzt erst in ein paar Jahren nehmen, die haben wir neu gepflanzt. Und direkt unten drunter hast du ein Hangstück und das geht über auch in Enden teilweise rot. Ist kein roter Bereich.
Was heißt ein roter Bereich?
Rotliegend.
Rotliegend.
Also rote Kalk halt.
Okay.
So Terrarosa-Art.
Also ein bisschen Eisenanteil höher ist, ne?
Okay.
Das ist aber nicht ein voller Kalksteinteil. Also wirklich, wenn du auf den Boden guckst, Stein.
Großartig.
Ich wollte gerade mal fragen, was sagst du?
Super, großartig. Also ich mag das. Ich mag sogar auch dieses. Man muss ja mit dafür per se nicht sagen, dass Frucht. Dass man Frucht nicht mag oder sagst du, ich mag Frucht sehr.
Nicht das auch ein bisschen Frucht
das ist Riesling einfach auch, das ist die Genetik auch von dem.
Also es darf nie getrimmt sein drauf. Ne? Das ist ein Wein, der ist mit natürlicher Hefe vergoren. Und von daher muss ich auch sagen, es gibt ja manchmal so drauf, dass man sagt, man nimmt Hefestämme und Wein zu trimmen in der Richtung Frucht. Das ist ja, das geht uns ja alle ab, die wir uns mit Qualitätswein beschäftigen. Und deswegen ist es umso schöner, wenn du einfach siehst, wenn so eine klare Frucht da ist. Mhm. Und das hast du bei Kirschspiel jedes Jahr. Mhm. Wir ernten es halt auch in 15-Kilo-Kisten. Und meistens ist das so, dass wir schon auch darauf achten, dass wir es erstmal runterkühlen, dass die Trauben eisekalt sind. Wenn wir sie verarbeiten, treten sie mit Füßen an, pressen sie ab. Das prägt natürlich auch schon mal ein ganzes Stück. Ne? Aber weil es auch zu der Lage extrem gut passt. Deswegen mache ich es auch gerne.
Was zeichnet denn so ein Lagenwein aus? Warum kaufe ich einen Lagenwein? Was macht ihr da anders?
Jetzt immer so, wenn wir über einen Lagenwein reden, reden wir über unser Grand Cru, lass dich gleich reden, schenk gleich Wasser ein. Das ist immer der beste Teil aus der jeweiligen Lage, der das bestmöglich widerspiegelt. Also der kleinste Teil aus der Lage.
Da habt ihr am wenigsten
das von. Ist vom Prinzip her wie eine Immobilie zu sehen. Also im Endeffekt sind die besten...
Das Schlösschen im Elsass.
Oder direkt am Meer.
Genau, also es ist die beste Parzelle einer Lage, oder nennen wir den Garten. Also es, sind wirklich, es ist nicht so, dass also eine Lage umfasst was 20 Hektar kleine, also wir haben Steinacker oder Honigberg sind bei uns irgendwie 14 Hektar Lage.
Okay, ist groß.
Also das
ist groß. Auch. Wie groß ist Kirschspiel?
Aber die Gesamtlage ist klein.
Aber die Kernstücke und die Gärten, die wirklich das Potenzial haben, Großartiges entstehen zu lassen, sind mini eigentlich. Also das sind, die Jochen hat es schon gesagt, so, du hast dann mal 1500 Meter, du hast mal 3000 Meter, du hast wirklich kleine Weingärten und da spielt einfach alles zusammen. Das spielt einfach, das ist die Exposition, das ist der Boden, das ist das Kleinklima, was in dem Wingert einfach herrscht. Da passt natürlich auch vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo du das erntest, auch einfach das Alter der Rebe einfach auch dazu. Das ist dann auch diese Momentaufnahme, die eine gewisse Rolle spielt. Und was mir einfach, was für mich noch dazu kommt, ist auch irgendwo, du bist an einem richtigen Tag, am richtigen Ort. Du duschst auch die Traube an einem gewissen Punkt dann auch das
reinhole.
Da spielt natürlich die Erfahrung auch eine gewisse Rolle. Das ist das, was ich persönlich in meinen Anfangsjahren auch nie wahren wollte, irgendwie, wo ich mir gesagt, jo, geh fort irgendwie. Also da war ich halt so jung und so sprudelig. Und das macht das.
Ist auch immer noch sprudelig.
Aber große Lage verkörpert das Potenzial eigentlich. Und da gehört natürlich auch gewisse Trinkerfahrung dazu. Also das kann man von vornherein dann auch nicht irgendwie einem Konsument übel nehmen, wenn er sagt so, hey, ich schmeck das gar nicht. Mhm. Also das ist, also ich meine, es gibt so viele Dinge auf der Welt, wo man für die eine gewisse Wertigkeit ausstrahlen, die man irgendwo kostet und wo ich sage, ach, persönlich, du.
Du meinst auch keine Wertschätzung für
eine Zigarre gehabt, die fand ich großartig, aber da, was macht Zigarre aus von 30 Euro zu 50 Euro zu 500 Euro, wie auch immer. Also es gibt da so.
Also man kann sich da hintrinken quasi, hinprobieren.
Es ist trotzdem, glaube ich, eine Lage, steht dafür, Charakter und Eigenständigkeit zu haben und Profil.
Aber
ne?
Ich würde da gerne mal einhaken, weil jetzt habt ihr ja eben gesagt, nur die besten Stücke kommen dann in eure Lagen. Aber für mich als Verbraucher, da gibt es ja um eure Weinberge noch ganz viele andere Weinberge drumherum. Und da kannst du auch bei anderen Winzern natürlich was kaufen, im Zweifel, wo Kirschspiel draufsteht, ist, wäre aber dann vielleicht nicht unbedingt eine Lage nach euren Kriterien.
Ja, richtig. Ist immer so, das muss,
richtig. Also,
das
so?
Ist schon richtig. Natürlich kannst du aus der jeweiligen Lage immer alles rausholen. Das ist genau wieder der Punkt, wo du sagen musst, wann entscheide ich mich für welchen Winzer, ne? Das ist ein Bordeaux nicht anders, das ist ein Burgund nicht anders. Du kriegst Montrachets, die sind überragend. Du kriegst Montrachets, sagst du, ja, ist gut.
Mhm. Ne? Steht der Name drauf, schmeckt ganz so.
Genau.
Ordnung, aber,
und du kriegst Sachen, okay. die pusten jetzt hinweg, wenn du sie probierst, wo du sagst, es ist outstanding.
Ja.
Und genauso ist es bei uns auch. Wichtig ist halt deswegen, dass du den Anspruch hast. Und ich glaube, den Anspruch hast du nochmal auch, wenn du.
Also ihr als Winzer.
Als Winzer.
Ja.
Mhm. Wenn du aber eine Lage und ein Profil vor Augen hast, dann probierst du ja dieses Profil für dich perfekt zu interpretieren. Wir machen nichts anderes, wie dass wir die Möglichkeiten, die wir haben, nehmen und sie interpretieren.
Also die Natur. Ich gebe das Beste raus.
Wir malen zum Schluss ein Bild raus. Jedes Jahr, was du trinken kannst. Voller, ne?
Ganz geiles Bild.
Und das muss halt bestmöglich passen.
Ja. Mhm. Also wir haben das bei uns daheim im Weingut oder im Keller auch so. Also wir haben im 100 Gulde, oder jetzt im Honigberg ist es jetzt noch nicht der Fall, aber im 100 Gulde 10 Parzellen. So, davon sind 3 jedes Jahr, also nach den 10 Jahren eigentlich immer safe, weil die einfach immer diesen Ausdruck bringen.
Mhm.
Und da gibt es immer so 3 Kandidate, die können.
Ja, das ist jetzt interessant.
Die können. Also das die heißt, können den Klang, ich nenne es jetzt mal ganz bewusst, den Klang der Lage widerspiegeln.
Obwohl du sie gleich behandelst.
Obwohl ich sie gleich wieder, also das ist vielleicht dann auch diese Momentaufnahme, in dem Moment, wo wir hingehen und mal lesen. Vielleicht hätten wir so 2 Tage später lesen müssen auch immer, aber das ist beim Jochen, so lange kennen wir uns genau das Gleiche. Irgendwie, du hast Varianten oder Fässer im Geierspeck, wo du sagst so, in besondere Jahre ist die Parzelle, du hast Parzelle, die immer sind wahrscheinlich, immer diesen Klang dieser Lage in sich tragen. Und dann gibt es Parzelle, die können den Klang haben, dann gibt es Parzelle, die haben den Klang nicht. Und das ist ja das Tolle. Und das ist für mich dann diese Immobilie wiederum. Es spielt da einfach auch dieses Thema der Mensch wieder die Rolle, weil das ist ja auch dann wiederum, wie interpretierst du die Lage, wie spiegelst du das Ganze dann auch wieder irgendwo und dass jeder empfindet auch eine Immobilie an der Stelle. Anna sagt so für mich, das ist für mich kein Stück. Natürlich unter uns Winzer, wir sind natürlich schon irgendwo.
Ihr wisst ziemlich genau, wo die Kernstücke
sind. Wo sind dann die Kernstücke irgendwo und wo geht's zur Sache, wenn dann auch mal Parzelle mal veräußert wird oder mal über den Tisch geht.
Aber auf der anderen Seite ist es auch so, jetzt hast du hier einen Hitzkopf sitzen, Junge.
In Sprudler,
genau. Und bei mir war das ja auch mal so, als ich noch jung war. Ne? Nein, und es ist so, am Anfang haben wir uns natürlich immer gesagt, wir können alles. Und klar kriegen wir das hin, tolle Wein zum Arm. Was man fairerweise sich auch eingestellen muss über die Zeit, ist, dass man einfach immer mehr mit seinen Lagen auch zusammenwächst, indem man sie kennenlernt. Wie du sagst, da gibt's Weinberge in der Lage, die sind jedes Jahr eine Bank. Die sind da, die kannst du zählen. Und dann gibt es immer wieder Weinberge, die sind mal in kühlen Jahren stärker. Oder es gibt Weinberge, die sind in warmen Jahren stärker. Und muss ich überlegen, inwieweit kann ich die einfließen lassen, das, was ich da mache, oder eben nicht.
Mhm.
Und dann manche haben irgendwie ein gutes Jahr, manche haben ein schlechtes Jahr. Auch da gibt es total die Verfassung von den Weinbergen. Muss ich auch manchmal sagen, ey, der zickt jetzt echt rum, das muss doch nicht sein. Aber dann ist es so, dann ist er raus. Ne? Und das ist total gemenschelt auch. Aber du lernst einfach jedes Jahr wahnsinnig viel nur übers Probieren, übers Fühlen, übers Schmecken. Und wenn du die Entwicklung beobachtest, wie die Weine so drauf sind.
Trinkt denn dann jetzt ein Winzer nur Lagenwein?
In keinem Fall. Nein.
Also Gutswein ist, wir haben doch viel mit Kaste getauscht, genau. Gell? Also so ein Gutswein ist
nicht gut. Ich hab den Gutswein getauscht.
Das ist für mich unglaublich wichtig, das Butterbrot irgendwo. Also wir essen ja nicht nur Filet, sondern wir essen
auch Butterbrot. Du musst jetzt auch, ich wollte gerade sagen, Kopffrage ist jeden Tag Hummer. Ne? Das ist ja auch sowas. Ich finde, da spiegelt es schon so da, wo du auch sagst, das zelebrierst, und ich glaube auch jeder gute Koch zelebriert ein gutes Stück Fleisch, ein gutes Stück Fisch, wo er sagt, das zelebriere ich jetzt. Oder ich sage, ich habe einfach Hunger und habe Spaß und will es lecker haben. Dann macht er sich auch mal ein Schnitzel. Oder weißt du, was ich meine?
Ja,
Und genauso muss ich es auch sehen mit dem Gutswein. Ich finde, in puncto Qualität darf der nicht hinter dran stehen. Der muss top, top, top sein. Aber der darf einfach leichter von der Hand gehen. Der muss einfach mehr Spaß machen, entspannter sein. Die Philosophie natürlich schmeckbar sein. Also wir dürfen uns auch nie einem Gutswein verraten, sondern wir müssen auch schon sagen, Leute, passt auf, genauso ist es bei uns. Und wenn du es jetzt aber noch konzentrierter, noch vielschichtiger und noch weiterentwickelt haben willst, dann musst du höher gehen. Aber ansonsten, wenn du einfach Spaß haben willst, das ist ja auch sowas, wir wollen Freude schenken. Es geht ja nicht darum, dass wir sagen, wir wollen jemandem was beibringen, sondern wir wollen es ja einfach, dass es jemand gut geht damit drauf. Ne?
Freude schenken, finde ich super.
Ja.
Müssen wir schon wieder anstoßen, oder?
Gutes Zeichen, danke.
Ja, ist ein gut, es schmeckt mir super. Ja.
Es macht, glaube ich, auch gut präsent. Ne? Also Geilsberg war noch wahnsinnig zurück.
Ich fand auch, der Geilsberg war noch verschlossen, oder? Wenn ich das so... Ich traue mich das immer nicht zu beschreiben.
Der macht jetzt gerade Spaß zu
trinken, genau. Ja, der macht viel Spaß. Früher standen Lagenbezeichnungen ja ganz oft auf den Weinen. Dann war das so ein bisschen verschwunden. Im Burgund steht ja immer die Lage auf dem Etikett, gell? Oder? Wenn ich mich da jetzt so zurechtfinden will, gehe ich dann im Burgund nach der Lage? Oder
also auch nicht immer, ne? Steht auch manchmal nur Burgund drauf.
Ach so.
Burgund Blanc.
Okay.
Und dann aber ganz oft natürlich, es geht immer bei denen auch nach dem Prinzip, wo zwar noch so ein Lagenwein, wenn wir das mal grob sagen, nichts anderes, was wir hier in Deutschland genauso adaptiert haben.
Okay.
Es kapiert nur noch keiner in Deutschland, dass der Ortswein eigentlich der Wein ist, wo du das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hast, weil er einfach irgendwie, es hört sich natürlich anders da an, wenn da steht, mach so. Und dann steht da Bechheim zum Beispiel, ja. Oder Abnheim. So.
Ich müsste das anders aussprechen.
Ja.
Bechheim.
Abnheim.
Abnheim.
Aber das ist genau so was, wo man sagen muss, aber trotzdem in puncto Qualität ist das schon irrsinnig, was du da im Ortsweinbereich kriegst. Das kapiert halt noch kein Mensch, aber wir arbeiten dran, dass wir halt eben, wir sind ja ganz bewusst weggegangen von dem Prinzip Kabinettspätlese auslese, weil wir sagen, die Qualität hängt bei uns nicht am Zuckergehalt, sondern an den Böden, an den Lagen und an einer wirklichen Reife. Unabhängig vom Zucker. Und das musst du halt einfach aber in die Köpfe bringen. Ich glaube, es ist ein langer Weg. Und eben das Vorbild ist das schon aus Burgund. Du bist ja im Endeffekt schon genau denselben Weg eingeschlagen. Und ich glaube, das ist auch der einzig Richtige.
Und die Geschichte, die, sage ich mal, ja mit diesem Gutsortslagenwein-Thema ja angeschoben wird, ist ja erstmal, ich glaube, sogar 20 Jahre alt. Wann kam das Thema ins Rolle, glaube ich, VDP-technisch?
Anfang 2000.
Ja. Anfang 2000, 2001, 2002 letztendlich. Also
du hast ja selbst gesagt, wenn du nach Abnheim fährst, ist es ganz anders, wie wenn du nach Bechheim fährst.
Ja.
Und genauso haben wir nochmal in unseren Ortschaften halt ganz viele verschiedene Unterkategorien. Und das ist so, dass wir uns, glaube ich, da an dem System am nächsten wiederfinden, dass wir sagen, ja, wir merken die Unterschiede, wir probieren die halt auszuarbeiten und viel, viel verschiedene Einzelvarianten zu haben, die wir später wieder zusammenfügen können oder halt eben nicht oder sie halt eben schmeckbar machen können. Mhm. Genau aus dem Grund hängen wir da dran, dass wir sagen Herkunft oder hängen an dem Prinzip Gutswein aus von Lagenwein, dass wir sagen, wir setzen die Qualität ganz klar an die Lage oder an die Herkunft und nichts anderes, weil es aber auch extrem gut passt.
Ich finde es für den Verbraucher auch irgendwie gut, weil du dich ganz gut orientieren kannst.
Es ist ein Prozess, weil der Verbraucher erstmal, was soll denn die Scheiße jetzt? Jetzt kommt er mit irgendwie, vorher war der bei Kabinettspätlese, Auslese, dann habt ihr irgendwie Klassik und Selektion gemacht, wenn es wieder an Essen geht. Und jetzt kommt er mit sowas um die Ecke. Ja? Aber es ist eben schon, wie du sagst, 20 Jahre und für die 20 Jahre ist es trotzdem, dass man sieht, ganz klar, Gutswein hat sich durchgesetzt, ganz klar, großes Gewächs, erstes Gewächs, wie immer es heißt, oder Lagenwein hat sich durchgesetzt, die Mitte braucht am längsten Zeit, obwohl es meiste...
Diese Ortswein,
genau, obwohl es meiste Potenzial
hat. Und da müssen wir vielleicht mal drüber reden, der Ortswein, in den Ortswein stuft ihr ja manchmal Dinge ab, wenn ihr jetzt gesagt habt, ihr habt eine Lage und die hatten für dich ein schlechtes Jahr, wo du sagst,
wir haben alles gemacht, Weinberg, was wir machen konnten, genau. Das ist eigentlich Grundstoff ist für Kirschspiel, aber es bringt es in dem Jahr nicht und dann geht er in den Ortswein.
Ja, und dann ist das natürlich aber ein sensationeller Ortswein.
Das habe ich ja gemeint, mit so einem Thema, was du kriegst an Qualität, für das, was du da auch, was es kostet hinterher, kriegst du immer wahnwitzig viel. Ne? Und das ist auch so, dass es insgeheim für uns eigentlich immer so was ist, wo wir sagen, wenn auch mich einer fragt, wenn du sagst, was muss ich unbedingt bei dir haben, wo du sagst, da kriegst du echt richtig, richtig viel, würde ich immer sagen, neben Ortswein. Das ist aber witzigerweise immer noch in der Zeit die unattraktivste Kategorie, weil halt einfach der Name blöd ist. Ortswein. Ja. Mhm. Und ich glaube, das muss sich einfach noch entwickeln. Wie du sagst, das braucht noch seine Zeit, aber da steckt viel, viel hinten dran. Und ich würde auf keinen Fall auch den Weg ändern, weil es richtig ist.
Ja.
Weil es richtig und passend ist. Man muss
also wir überlegen. Machen heute Werbung für den Ortswein. Absolut. Kauft Ortswein, Leute.
Tada. Ich bin in Lage und Riemenschneller.
Ich habe irgendwo so ein Zitat gelesen, da stand, ihr Winzer macht eigentlich keinen Wein, sondern ihr erzählt Geschichten. Das fand ich ganz passend jetzt gerade auch dazu. Also ein Ortswein erzählt ja auch eine gewisse Geschichte. Jede Lage erzählt ja eine Geschichte eigentlich.
Jeder Wein oder? Erzählt eine Geschichte.
Ja. Also wir können immer nur von dem reden, was wir machen.
Genau.
Aber zum Schluss ist es ja wirklich so, und das ist auch das Schöne, wenn du dich viel mit dem Thema beschäftigst, hast du auch viel zu erzählen und kannst auch hoffentlich immer mitnehmen, wenn du sagst, okay, das ist halt, wir machen aus Trauben irgendwas, was alkoholisch ist und was klatscht. Das ist ein ganz anderer Bezug, ne? Das hat ja da nichts zu tun, was wir hier da machen, sondern wir beschäftigen uns ja wirklich mit Dingen, wo man manchmal sagen muss, eben, was dein Vater auch gesagt hat, seid ihr abgedreht, das jetzt zu machen. Wir probieren die Extreme auszuloten, um einfach den, zum Schluss, ums Ideal rauszukitzeln.
Ein bisschen abgedreht seid ihr ja auch.
Darf man ja. Gott sei Dank.
Was ist denn?
Seid ihr auch? Jeder, der was Gutes macht, ist abgedreht.
Okay, schnell Fragerunde. Tobias, mit welchem Wein verführst du deine Frau?
Mit einem Shampoos.
Hätte ich auch gesagt.
Jochen, muss beim Wein in der Flasche genau das drin sein, was draufsteht?
Nein.
So, was muss denn da drin sein? Was ist denn da drin?
Es muss gut sein. Das ist das Allerwichtigste. Ehrlich gesagt, liest ein guter Winzer nie das Etikett, sondern er schmeckt's.
Was ist das Coolste am Winzer sein? Und was ist das Blödeste am Winzer sein?
Facettenreichtum. Mhm. Ich liebe das. Mhm. Ich liebe das. Ich darf mal an meinem Schreibtisch sitzen. Ich darf im Keller sein. Ich darf im Wingert sein. Ich darf ohne Handy, ohne AirPod im Wingert sein und darf einfach nur mein Arbeit schaffen. Bin auf dem Schlepper, bin aber am Gast oder am Kunde irgendwo. Es gibt
am Gast?
Am Gast, ja, auf dem Weinmenü. Ich freue mich dann, ich habe demnächst mal ein Weinmenü. Ich freue mich wie ein Schneekönig da drauf, weil das ist einfach was Tolles irgendwo. Das ist was mich einfach am Ende wirklich unglaublich glücklich auch machen.
Also das mit dem Glück hat heute schon geklappt, oder?
Das Blödeste?
Ja. Oh, das Blödeste ist wirklich, irgendwie bei minus 10 Grad draußen zu stehen, Riesling rauszuroppen und dann ein Bengel gegen, also ein Trieb gegen den Backe geschlagen
zu bekommen. Das draußen ist bei einer kalten Temperatur.
Ja, bei 10 Grad minus.
Keine schlechte Kleidung. Keine schlechte, schlechte Kleidung.
Aber, nein, du hast recht. Wenn der Riesling gegen die Backe ballert,
die Reb will ich auch nicht ins Gesicht haben.
Jochen, welchen Wein darf man einem Winzer niemals anbieten, wenn man ihn einlädt?
Es kommt auf den Winzer an.
Welchen Wein darf ich dir niemals anbieten? Jetzt bin ich auf ganz dünnem Eis mit der Frage.
Also ich glaube, uns würdest du mit einem Rest süße Rotwein jetzt nicht so viel gefallen tun. Ich glaube, das spreche ich für dich.
So ein lieblicher Dornfelder.
Genau, was Profilloses wollen wir
da. Okay, was ist das größte Weingeheimnis, das du je gelernt hast?
Ich glaube, so groß ist es gar nicht. Zeit. Faktor Zeit.
Ja.
Faktor Zeit.
Seid ihr euch auch einig?
Hätte ich auch sogar anhaben.
Genau. Was ist deiner Meinung nach die größte Aufgabe der Landwirtschaft in den nächsten Jahren? Der Jochen, das ist ganz gemein. Der Jochen kriegt die, weißt du, die Fragen werden immer schlimmer.
Oh Gott sei Dank,
die
hatte ich schon.
Nee, natürlich nicht.
Das grundlegend, um es übergreifend zu sagen, müssen wir es so machen, dass man manchmal vielleicht auch ein abgetroschener Spruch, aber es stimmt, die Böden besser zu übergeben, als man sie zu bekommen haben. Das heißt, wir müssen einfach alles dafür tun, keinen Raubbau zu betreiben, sondern alles weiterzuentwickeln und im Endeffekt mit der Natur, mit unseren Böden zusammenzuarbeiten.
Okay. Wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das?
Mit denen jedes Jahr geile Traube ande und es dort immer was Schönes entstehe.
Also ja, so Hex-Hex.
Hex-Hex, ja. Also
Hex-Hex, ja. Horror oder Happy End? Krimi oder Romanze? Streaming oder Fernsehen?
Ja, ich bin ja immer für Happy End. Immer.
Wirklich?
Ja, ich brauch positive Emotionen, das ist immer gut.
Positive Energie?
Ja, klar.
Okay, was sind die drei Sachen, ohne die ein Winzer nie sein kann?
Kockezieher. Flashboy und ein Glas.
Kannst du mal erklären, was ein gemischter Satz ist?
Oh je, ich habe ja Mitarbeiterinnen gehabt, die das gut erklären konnte. Fränken, gemischtes Satz, nichts Halbes, nichts Ganzes. Wird mich dafür hassen.
Also wenn in einem Weinberg mehrere
Traubensorten... Genau, wenn du mehrere Rebsorten hast, das hat man früher gemacht teilweise, wo es eben noch zu kühl war, um zu sagen, zum Beispiel im Riesling noch ein bisschen mehr Finesse und Frucht und oder andere Aromen zu geben, hat man das gemacht.
Und was hältst du davon? Also weil in Österreich gibt es immer noch einen gemischten Satz.
Ja, es gibt ja in Franken noch einen gemischten Satz. Und ich glaube, da wo es hingehört, passt es auch vielleicht immer noch. Ja. Aber bei uns, glaube ich, brauchen wir es nicht mehr.
Okay.
Und natürlich wissen wir auch alle, die... das Cuvée zu schätzen, was da hinten dran steckt. Und trotzdem sind wir ja doch schon sehr, dass wir es sehr klar aufzeigen wollen, was wir da machen. Weißburgunder ist ein Weißburgunder, Chardonnay ist ein Chardonnay, Riesling ist ein Riesling.
Okay, ja. Also nichts für dich.
Ja, ja. Nein.
Mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken?
Jürgen Klopp.
Ah ja, das wäre lustig, glaube ich, gell?
Ja, ich habe Uli Hoeneß damals gesagt.
Ich würde ihn gerne als Mensch kennenlernen und ich finde das, was er erreicht hat, unglaublich spannend mit seinem Werdegang. Und,
also wir bezeugen uns, beim Fußball müssen wir nochmal reden, aber sonst ist das schon nur eindrückend, stimmt. Ja.
Was ist eine Legende und warum hast du einen Wein von dir so benannt?
Also ich bezeichne eine Legende, also die mich vor allem mit begleitet oder mit beeinflusst hat. Ne? Wir haben ja Legenden, ist ja unser Top-Cuvée, was wir tatsächlich benannt haben. Eigentlich als Wertschätzung gegenüber den Reben, weil wir sagen, das ist die ältesten Reben und die haben schon einen Haufen mitgemacht, über die wird nie geredet. Und das sind die eigentlichen Legenden. Und trotzdem haben wir das immer durch jedes Jahr den Wein auch jemand anders widmen. Und wir haben im ersten Jahr, habe ich meinem Lehrer gewidmet, weil ich einfach für mich gesagt habe, das ist der, der mich meist beeinflusst hat zu dem Thema, was ich bin, warum die Weine so schmecken, wie ich mich entwickelt habe. Mhm. Im zweiten Jahr habe ich jemanden genommen, der mich beeinflusst hat, dass die Weine in die Welt gekommen sind oder zu den Gästen gekommen sind. Das war der Herbert Zeckler in Sansibar, also vorher Klaus Keller. Mhm. Dann der Herbert Zeckler mit der Sansibar, die mich arg geprägt hat, wo ich dankenswerterweise schon lange ein guter Lieferant sein kann. Und die dritte wird jetzt sein, die Chances Robinson. Das ist gar nicht so offiziell eigentlich gerade.
Ups.
Hält ja keiner. die als Weinjournalistin uns schon früh begleitet hat und schon ganz, ganz früh für unsere Weine gestanden hat. Und das sehe ich als Legenden. Also alle Leute, die mich mit beeinflusst haben und einfach, die, wo ich finde, einfach die Außergewöhnliche erreicht haben.
Mhm. Ich stelle dir jetzt eine Frage, die du überhaupt nicht leiden kannst. Haha. Hast du Vorbilder? Und wenn ja, wer ist das in der Weinwelt? Er hat nämlich zu mir gesagt, stell mir bloß nicht diese Frage.
Ich habe mir natürlich Gedanken
drüber. War eh klar, dass ich die dann stelle.
Wir haben viele Vorbilder. Ich habe viele Vorbilder, die... schwierig.
Warum machst du denn die Frage eigentlich?
Ich mag die einfach nicht.
Die ist einfach blöd, oder was, die Frage? Ja. Nein, aber also als du...
Also, ich
guck mal, wie er zumacht.
Das ist die Anti-Haltung.
Die Anti-Haltung. Nein, aber gibt es denn nicht in der Wein, wenn man jetzt, also es ist doch bei mir auch so, wenn also ich Filme mache, gibt es doch immer Leute, wo ich denke, boah, das machen die aber richtig geil. Das heißt ja nicht, dass ich das jetzt nicht gut mache.
Ich finde Theresa Breuer. Breuer ist, finde ich, großartig, grandios. Das ist für uns als Weingut schon auch irgendwo ein Vorbild. Also diese Bodenständigkeit, diese Konstanz, dieses auch Zurückhaltende irgendwo, das ist...
In den Weinen meinst du
es? In den Weinen, ja. Ja. Vielleicht auch gesamt irgendwo. So, zumindest wie ich es wahrnehme, das fand ich schon sehr, sehr begeisternd. Also ist schon ein Vorbild, ja.
So, okay, darf man doch haben.
Ja.
Das war doch jetzt gar nicht so
schön. Therese Wissfreud, die war schon da.
Die Therese war auch schon da. Ja. Hast du sowas eigentlich auch?
Klassische Vorbilder, wo ich jetzt nur einem nacheifere. Ich glaube, dafür bin ich zu wuselig. Sondern ich glaube, eher so eine Vielzahl von Menschen, die mich einfach begeistern.
Ja, jetzt haben wir ja schon wieder leere Gläser. Normalerweise würden wir jetzt einen Wein einschenken von einem Winzer, der beim nächsten Mal da ist, gell?
Oh shit, das habe ich...
Ich habe es vorhin schon gesehen, dass du es vergessen hast. Und ich habe jetzt auch keine hier von ihm. Aber da dieser Winzer sich ja sehr... Genau. Da dieser Winzer sich doch sehr um Rotwein dreht, können wir doch jetzt hier vom Tobias also einen wunderbaren
Spätburgunder... Ich bin hier immer professionell. Außerdem hatte Tobias heute Morgen, als wir telefoniert haben, gesagt, er würde sich gern mit Spätburgunder eigentlich... finde, dass wir das zeigen sollen, weil da viel dran liegt. Und das finde ich auch gut.
Habt ihr euch vorher abgesprochen? Habt ihr so nochmal telefoniert und so? Nein. Hier, hör mal, frag mich bloß nicht das und mach bloß nicht so. War das so hier?
Ich habe so ein paar Fragen vorbereitet.
Ihr habt ein paar Fragen
vorbereitet. Die wir dir gleich stellen.
Ah, schön.
Wir sind professionell, gell?
Nein, aber auf jeden Fall geht es in der nächsten Runde um wahrscheinlich stark um das Thema Pinot. Darf man verraten, wo es herkommt?
Selbstverständlich.
Aus der Pfalz.
Es geht um Friedrich Becker vom Weingut Friedrich Becker. Sein Vater heißt auch Friedrich Becker. Selbst sein Sohn heißt schon Friedrich Becker. Er hat mir gesagt, er macht das extra, damit man das Weingut nicht mehr umbenennen muss.
Ich glaube, einer der wenigen deutschen Winzer, die auch in Frankreich deutsche Weine ausbauen dürfen. Ja. Tolle Pinots. Spannendes Weingut, eine Bank für Pinot in den letzten Jahren. Sehr eigenständig, sehr charaktervoll und ich glaube, das ist ein spannendes Gespräch.
So, jetzt probieren wir den aber nochmal. Das ist jetzt ein Spätburgunder 2019.
Ingelheim. Aus Ingelheim kommt meine Urgroßmutter und daher sind wir im Besitz von knappen 1,5 Hektar Spätburgundern auch in Ingelheim. Und da die Parzellen wirklich jetzt schon auch ein gewisses Alter haben, sie sind nicht die beste Genetik, muss ich sagen. Also das ist jetzt nicht das kleinbärigste Aber es Top-Gewächs.
Einer der besten Ingelheimer Spätburgunder, bis wir es getrunken haben, muss ich sagen.
Da würde ich jetzt direkt nochmal drauf trinken. Chin, chin. Ingelheim ist gar nicht so weit weg von dir, gell? Ist eigentlich um die Ecke?
Über der Besch. Die Oma ist quasi, Uroma ist quasi über der Besch gekommen. Also von daher.
Das schmeckt schon richtig toll.
Ist gut. Sehr weich, sehr rund. Schon erstaunlich, wie weit er ist für 2019.
Also wenn der Friedrich Becker kommt, ne, dem werden wir mal sagen, wie gut hier der Knebitz war. Kann er sich warm anziehen?
Er wird wahrscheinlich passende Kommentare zu haben.
Tobias, dir vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat so einen Spaß gemacht.
Vielen Dankeschön. Dank für die Einladung.
Ja. Jochen, danke für deine Unterstützung.
Wir haben ja gesagt, wir suchen die, was die nächste Generation jungen Betriebe aus der Region. Ich glaube, Tobias haben wir sicherlich ein Exemplar gehabt, was noch sehr, sehr viel von sich reden machen wird, beziehungsweise die Region bereichern wird.
Du meinst, ich soll jetzt ganz viel einkaufen, in den Keller einlagern?
Zum Beispiel. Immer vordenken.
Immer jetzt, vordenken. Ne? Genau. Also dann nochmal zum Wohl und Dankeschön. Chin, chin.
Chin, chin.
Prost.